Geschichte und Technik digitaler Medien. Sechste Vorlesung. Bildkompression. Gehalten am 14. Juni 2012 von Jochen Kubek an der Universität Bayreuth.
Gut, dann fange ich an. Ich begrüße Sie zur sechsten Vorlesung. Heute geht es um Bildkompression. Also wir haben jetzt ja den historischen Teil hinter uns gelassen und jetzt steigen wir in dieser und in den nächsten Wochen in die konkrete Medientechnik ein. Wir fangen heute an mit Bildern. Die Bildkompression, insbesondere die diskrete Cosinus-Transformation, um die es dann heute im Schwerpunkt geht, ist bis heute so der technische Standard. Es gibt in der Forschung schon mehr, also man ist da schon weiter, aber es hat sich einfach noch nicht durchgesetzt, sodass sie sowohl was Bilder angeht, als auch Bewegtbilder, die wir nächste Woche besprechen, immer noch mit Techniken arbeiten, die Anfang der 90er Jahre entwickelt wurden. Das kann man so hinnehmen. Insofern ist es wichtig, das zu kennen. Einerseits, um zu wissen, wie es geht, andererseits auch, um die richtigen Parameter einzustellen, wenn Sie mal mit einer Digitalkamera arbeiten oder mit den entsprechenden Schnittprogrammen und dann Bewegtbilder oder auch normale Bilder ausgeben für die weitere Produktion zum Beispiel, müssen Sie ja wissen, was die einzelnen Parameter dort bedeuten. Und das ist so ein bisschen der Inhalt der heutigen Vorlesung. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir entweder ersticken oder nichts sehen, weil gerade die Bildkompression ist nur sichtbar, wenn man so feinere Nuancen sieht. Also insofern lässt uns der Beamer da ein bisschen im Stich, der nicht besonders gut ist, als dann auch das Umgebungslicht. Und da die Lüfter nicht klappen, kann ich entweder verdunkeln oder belüften. Ich gebe Ihnen aber als Folie die unkomprimierte Fassung diesmal. Ich habe ja sonst immer noch nur eine Kompression drauf, sodass Sie die Kompression nicht dann nochmal komprimiert sehen und dann haben Sie die Chance, die Unterschiede zwischen unkomprimiertem und komprimiertem Bild zumindest im PDF zu sehen, auch wenn der Beamer wahrscheinlich das meiste davon verschleifen wird. Grundlage der Farben oder Farbdarstellung ist im Computer oder im Beamer die additive Farbmischung. Im Gegensatz zur subtraktiven, die man so von Wasserfarben oder Printerzeugnissen kennt, wo also mehr Farben den Gesamteindruck dunkler machen, weil jede Farbe ein bisschen was aus dem Farbspektrum rausnimmt, also bei der subtraktiven Mischung. Deswegen auch subtraktiv, sie entnimmt irgendwie Farbe raus und was Sie sehen, ist so der Rest. Also die Farbe Grün im Druck ist alles außer Grün, weil das Grün reflektiert wird und das sehen Sie dann noch. Und wenn Sie alle Farben zusammenmischen, dann haben Sie meistens ein ungesundes Braun. Also in der Theorie haben Sie Schwarz, weil alle Spektrumsfarben dann rausgerechnet werden. Wenn Sie Licht mischen, ist es genau andersrum. Mit jedem Licht, was Sie reingeben, kommt ein bisschen was dazu, sodass Sie in der Summe weiß haben, also das Sonnenlicht weiß, was aus allen Spektralfarben besteht, aber Sie können weiß auch mit weniger Farben mischen. Wir machen aber jetzt keine Farbtheorie, sondern eben so die Fragen der Bildkompression. Wenn Sie sich für Farben interessieren, gibt es im nächsten Semester eine Vorlesung, in der wir das dann in aller Ruhe behandeln. Also eine additive Farbmischung, nehmen wir an, wir fangen mit Blau an, zunächst eine blaue Farbe. Und wenn Sie da jetzt eine grüne Farbe drauflegen, dann ist es am Schnittpunkt dieses Cyan. Also es wird ein bisschen heller. Interessanterweise, wenn Sie Grün mit Rot mischen, kriegen Sie Gelb. Gelb ist also bei der additiven Farbmischung keine Grundfarbe, sondern eine Mischfarbe im Gegensatz zur subtraktiven. So, und wenn Sie alle drei Grundfarben, also Rot, Grün, Blau, übereinander legen, kriegen Sie Weiß. Das ist eine der Möglichkeiten, wie Sie Weiß mischen können mit Farben. Da gibt es jede Menge. Und wenn Sie Blau und Rot mischen, kriegen Sie dieses Magenta. Interessanterweise sind Magenta, Cyan und Gelb die drei Grundfarben in der subtraktiven Mischung. Das ist auch nicht zufällig so, aber das ist interessant, dass die Grundfarben der subtraktiven gleich den Grundfarben der additiven sind. Oder nicht gleich, sondern die Mischungsverhältnisse der Grundfarben der additiven sind. So, und in der Mitte haben Sie dann das Weiß als Summe. Das müssen wir uns merken, weil wir Bilder in drei Kanälen abspeichern. Wir können aus diesen drei, Rot, Grün und Blau, aus diesen drei Grundfarben, wenn man das Grundfarben nennen will, alle anderen Farben, die wir so üblicherweise am Computer sehen, mischen. Es gibt Farben, die können Sie damit nicht mischen, aber das ist das, woran wir uns gewöhnt haben. Und wir haben uns auch daran gewöhnt, dass Sie jetzt über den Beamer was anderes sehen als ich auf dem Monitor und das wieder was anderes war als auf dem anderen Computer, an dem das Bild bearbeitet wurde. weil jedes Ausgabegerät so rot anders interpretiert. Das sind kleine Nuancen, aber gerade wenn es darum geht, dass Sie den Druck vorbereiten oder wenn Sie eine klare Farbwiedergabe haben wollen, dann ist sowas wie Farbmanagement unabdingbar, dass Sie einigermaßen sicherstellen können, dass bei der Ausgabe das Rot rauskommt, was bei der Aufnahme auch vorhanden war. Das kann man ja messen, man kann ja den Rot-, Grün- und Blauanteil von irgendeinem Lichtsignal objektiv bestimmen und sich dann nicht auf das Umgebungslicht, das wird dann alles rausgefiltert, sodass man hinterher feststellen kann, ist das, was ich wiedergebe, wie nah ist es an dem dran, was ich vorne hatte. Aber die Farbwahrnehmung spielt dann noch andere Streiche, weil natürlich die Farbe drumherum eine Rolle spielt, ob Sie das Rot als dunkelrot oder als helleres Rot oder als gelblich wahrnehmen. Das sind alles so Komplementärkontraste, die dann reinspielen, so dass man sagen kann, Farbmanagement oder die Sicherstellung von Farbe, das ist irgendwie so eine obskure, okkulte Wissenschaft. So richtig sicherstellen kann man es nicht, aber man hat eine Menge Erfahrungswerte, mit denen man dann dafür sorgen kann, dass die Kette einigermaßen sauber bleibt. Nur weiß man überhaupt nicht, in welcher Umgebung der Rezipient das später sieht und was der wiederum mit den Farben macht. Aber all das muss uns heute nur begrenzt interessieren. Wir fragen uns eher, wie können wir das Signal, also ein Farbsignal von A nach B übertragen. Die einfachste Version ist, wir haben ein Foto, also jetzt hier diese Rosen, und wir teilen das auf in die drei Kanäle, in Rot, Grün und Blauanteil. Und jeder dieser Kanäle wird mit einer bestimmten Farbtiefe abgespeichert und die übertragen wir Punkt für Punkt. Dann hätten wir so das einfachste Format, also Rastergrafik BMP, eingeführt für Microsoft Windows und OS 2, also noch in den späten 80er Jahren als Bildformat. Bitmaps, also BMP steht für Bitmap, und eine Bitmap ist genau das, was der Name sagt. Also wir haben eine Karte aus einzelnen Bits, die man nebeneinander hängt. Die können von einem Bit bis zu 32 Bit pro Pixel enthalten. Binärbilder enthalten nur schwarz und weiße Bildpunkte. Binärbilder ist das, was Sie heute aus dem Fax rausbekommen zum Beispiel, wo Sie ja nur meistens ja auf so einem Thermopapier bei den älteren Faxgeräten oder einen Laserdrucker dann auf den moderneren. Aber Sie haben entweder einen schwarzen Punkt gesetzt an einer Stelle oder nicht. Die Auflösung von Faxen sind ja, also von Faxgeräten sind ja auch verblüffend gering, sodass Sie dann ein ganz einfaches Rasterbild haben. Es gibt hier oben, sehen Sie, wenn Sie diesen Toucan, den werden wir heute noch öfter sehen übrigens, also wenn Sie diesen Toucan als Grauwert abspeichern, dann haben Sie ungefähr 208 Kilobyte Bildgröße als Bitmap. Wenn Sie es binär abspeichern, also immer nur sagen, ab einem bestimmten Wert wird es entweder weiß oder schwarz, dann ist es 4 Kilobyte. Und dann können Sie dieses, das nennt man Dithering, also dass Sie, wenn Sie sagen, ich will so einen Grauwert haben, dann sagen Sie nicht, grau ist entweder schwarz oder weiß, man muss sich entscheiden, sondern grau ist ein weißer Punkt, dann nehmen wir dann schwarz oder nehmen wir dann weißer Punkt. Und je heller das Grau ist, desto besser verteilt sich dann diese Schwarz- und diese Weißwerte. Das nennt man Dithering, eben so zerstreuen. Und wenn Sie es dithern, haben Sie auch nur schwarze und weiße Bildpunkte und keine Grauwerte. Die werden nur durchs Auge erzeugt. Also aus Ihrer Sicht wirkt es sehr grau, aber wenn man reinschaut, sind es nur schwarz-weiße Punkte, haben Sie ungefähr 36 Kilobyte. Also Sie können auch mehr Bit pro Pixel unterbringen. Und wenn wir sagen, wir haben drei Farbkanäle, also Rot, Grün und Blau zum Beispiel, mit jeweils 8 Bit, dann haben Sie Ihre typischen 24 Bit pro Pixel. Und dann wird es insgesamt sehr schnell sehr groß, so ein Bild. Also Bitmaps sind immer das Größte an Format, was Sie haben können. Das ist ähnlich wie beim Audio, dann irgendwie die WAV-Datei, da ist dann das unkomprimierte und das vollständige Signal drin. Der Vorteil ist, Sie haben das vollständige Signal. Der Nachteil ist, es ist halt sehr groß und das wird hinterher ein Problem werden. Ein anderes Problem bei BMP-Formaten, also die sind heute nur noch ganz selten im Einsatz, muss man sagen. Es gibt noch so Anwendungen, so bei Hintergründen, aber in der Regel findet man die kaum noch. Der große Nachteil, es gibt keinen Alpha-Kanal, also keine Transparenzen. Man kann es wirklich nur als rechteckiges Bild irgendwo hinlegen und nicht so, den Toucan könnten wir jetzt nicht freistellen und sagen, den Toucan setzen wir drüber. Der hat einfach immer einen weißen Hintergrund oder eben einen anderen Hintergrund. Und die beste Kompression, die Sie erreichen mit BMP, ist so eine Lauflängenkodierung. Da komme ich heute noch drauf, also wie man sowas kodiert. Und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt mal so das typische Format. Also Sie haben einen Header, einen Bitmap-Header, in dem so die Position der Bilddaten in der Datei. Jede Mediendatei sieht irgendwie so ähnlich aus. Irgendwo gibt es die Daten, in dem Fall die Bitmap-Daten. Und davor gibt es solche Zusatzinformationen, die in diesem Header abgespeichert sind. In unserem Fall, was ist für eine Farbtiefe da? Wie viele Daten erwarten uns? Was ist die horizontale und vertikale Auflösung? Gibt es eine Kompression, also diese Lauflängenkodierung? Oder eben keine? Und was ist so die Farbpalette? Das kann man alles in so einem BMP unterbringen, aber es ist an Informationen ziemlich wenig. Also überhaupt keine Aussagen über den Urheber des Bildes, wann wurde es gemacht, irgendwelche Metadaten, das kann man alles im BMP nicht unterbringen. Das muss man in so Textdateien daneben machen. Und die Datei ist sehr groß. Das kennen Sie vielleicht von digitalen Kameras, große Dateien. Sie haben ja da so einen Chip in der Mitte, also so ein Charged Coupled Device. Das wird unten mal erläutert, das ist vielleicht für Sie nicht so ganz sichtbar. Charged Coupled Device ist im Deutschen sehr schön übersetzt als Eimerkettenschaltung. Was Sie haben auf diesen einzelnen Bildsensoren, da fällt Licht rein, die können auch bestimmen, wie viel Licht das ist. Und das können Sie sich vorstellen wie so Eimer, die mit Wasser gefüllt werden oder mit Licht gefüllt werden. Und die werden jetzt zeilenweise oder in dem Fall spaltenweise auf ein Laufband gestellt und dann wird dieses Laufband Eimer für Eimer ausgelesen. Und deswegen Charged Coupled Devices, diese Kapazitäten haben die Möglichkeit, ihre Ladung nach rechts weiterzureichen und nach unten weiterzureichen. Und da gibt es dann einen einzigen Sensor im Prinzip, der das ausliest. Und da müssen dann alle Pixel durch. Deswegen dauert es so lange, wenn Sie ein Bild machen, bis Sie das nächste Bild machen können, gerade bei preiswerteren Kameras, weil dieser CCD-Chip ja ausgelesen werden muss. Und dabei fallen jede Menge Daten an. Also für jeden Punkt, und Sie sehen ja unten rechts, das ist die sogenannte Bayer-Matrix oder der Bayer-Filter, Sie legen einfach so eine farbige Folie und dann nimmt halt jeder zweite die grüne Information auf und dann abwechselnd in einer Zeile blau-grün, blau-grün oder in der anderen Zeile grün-rot, grün-rot. Und aus jeweils 4 Bildpunkten wird dann ein Pixel zusammengesetzt. Sie haben mehr Grünanteil als rot und blau, aber das wird dann entsprechend wieder rausgerechnet. Und so entsteht das Farbbild. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie eine Bildauflösung von 1024x768 Pixeln haben, der Kamera, dann ist auf der CCD das Ganze nochmal doppelt so groß, horizontal und vertikal, um diese Bayer-Matrix unterzubringen. Da fallen enorme Datenmengen an. Die müssen Sie dann entsprechend weiterverarbeiten. Das sieht in so einer Kamera so aus, dass Sie erstmal die Sensoren haben, also die das Licht, diese Lichtstärke bestimmen. Und dann die Auslese-Elektronik und daraus entsteht dann das sogenannte RAW-File. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? RAW ist so das Format, da fallen dann gleich irgendwie 7 oder 15 Megabyte pro Foto an. Aber man kann damit viel bessere Sachen machen als mit den anderen Bildformaten. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, dass man zunehmend Kameras kaufen kann, die das RAW auch wirklich zur Verfügung stellen. Hinter diesem RAW-Format würde die Bayer-Interpolation liegen, die aus den rot, grün und blauen Bildpunkten einfach eine Farbe machen. Dahinter sitzt dann auch eine White Balance, Kontrast, Sättigung, also irgendwelche Fotoeffekte des Fotoapparats, die der auch noch umrechnet und dahinter liegt dann eine JPEG-Kompression und dann haben Sie ein JPEG-File. JPEG werden wir auch später besprechen und das ist, was Sie üblicherweise aus einer Kamera rauskriegen und das sind dann so Dateigrößen, irgendwas zwischen 2 und 4 Megabyte pro Bild, je nachdem wie hoch die Auflösung des Bildes war, im Gegensatz zu diesen RAW-Formaten, die dann schon mal in die Dutzende von Megabytes gehen können. Sie haben auch manchmal die Möglichkeit, vor der JPEG-Kompression noch zumindest ein unkomprimiertes Bild, aber nach der Kontrast- und Sättigungseinstellung, also nach der automatischen Bildkorrektur zu exportieren, im sogenannten TIFF-File. Und das sind so die Formate, um die es heute geht. Wir hatten BMP. BMP am Anfang, das ist so was Ähnliches, also so irgendwo auf dieser Ebene von TIFF. Also die unkomprimierten Daten, das ist noch hinter, also wenn Sie es fotografieren würden, hinter einer Bayer-Interpolation. Im BMP kriegen Sie nur RGB-Werte. In diesem RAW, da haben Sie ja im Prinzip für jede Zelle auf Ihrer CCD haben Sie dann den Wert und Sie müssen dann sehen, dass Sie daraus farbige Bilder machen. Und TIFF ist so dieses Zwischending, das ist automatisch bildkorrigiert bei einer Kamera, aber es ist unkomprimiert als Datenformat, wird deswegen bevorzugt von Druckereien, von allen so Zwischenbearbeitern wird das bevorzugt, dass sie eben keine Kompression haben. Aber was Kompression bedeutet, wir arbeiten uns so von oben nach unten vor, das besprechen wir dann im Folgenden. Hier sehen Sie dann nochmal das TIFF, also das sogenannte Tagged Image File Format, ist die das verlustfreie Bildformat mit vielen Optionen. Zum Beispiel können Sie das nicht nur für Kamera, hier ist das Diagramm ist jetzt von einer Kamera, einer Digitalkamera, im Grunde genommen das gleiche Bild, was wir eben hatten, also nach dem Sensor gibt es entweder das RAW oder nach der automatischen Bildkorrektur das TIFF oder nach der JPEG-Kompression das JPEG. Aber TIFF unterstützt noch mehr. Mit TIFF können Sie auch also CMYK, CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow und Kern oder Kontrast, also Vierfarbdruckbilder vorbereiten. Das ist so das Mittel, ja, das Format der Wahl für Druckereien. Wenn Sie für die Druckvorstufe auch Presse- und Printerzeugnisse arbeiten, dann sagen die Ihnen häufig, okay, wir hätten das gerne in der und der Auflösung und dem Farbformat, denn mit CMYK können Sie Drucker ansteuern und mit RGB, vor allem Beamer oder fürs Web die Bilder exportieren oder für Filme das weitermachen. TIFF ist plattformübergreifend, also es ist halt ein offenes Format, sodass jeder dann irgendwie das auf seiner Plattform importieren kann. BMP war halt so ein Windows-Ding, sodass dann die Macintosh-Welt, also die konnten es zwar lesen, aber irgendwie halt, man muss es immer importieren. Und Apple war oder ist ja auch immer noch so der Computer gerade im Medienbereich, sodass man damit BMPs weniger anfing. Und Apple hatte natürlich sein eigenes proprietäres Format für unkomprimierte Bilder. Und TIFF war genau die Möglichkeit, mal von der einen auf die andere Plattform zu gehen. Ist typischerweise das Speicherformat für Scanner oder Digitalkameras. Und das macht es zum Austauschstandard in der Druckvorstufe. Verlage und Druckereien bevorzugen TIFFs. Da wissen Sie, was Sie haben. Also Sie kriegen ein qualitativ hochwertiges Bild im Gegensatz zu JPEGs oder GIFs oder wie sie alle heißen, wo schon eine Menge komprimiert ist. Da kriegt man das praktisch rohe Signal, aber immerhin noch nicht so roh, also nicht so roh wie RAW, aber man kriegt die Ausgangsdaten. Und das hat praktisch das BMP-Format komplett ersetzt. Das reicht aber nicht. Das Problem bei TIFFs ist, die sind sehr groß. Sowohl, und es gibt zwei Probleme bei der Übertragung. Also die Datengröße dauert lange. Das ist das eine. Wir können die Datengröße verringern oder die Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat. Und TIFFs zu übertragen übers Netz war lange Zeit also undenkbar, als man so megabyteweise Daten über Modems zu übertragen hat, zu lange gedauert. Sodass man für bestimmte Anwendungen, das ist gerade im Bereich Übertragung, Kompression benötigt. Die Druckereien hätten gern das tolle Signal, also das komplette Bild mit möglichst viel Informationen, aber die haben auch kein Problem zu sagen, okay, wir nehmen eine Diskette oder eine CD-ROM, auf dem die Bilder gespeichert sind. Wenn Sie aber Bilder live übertragen wollen oder möglichst schnell übers Web oder gar so 25 Mal pro Sekunde bei Videostreams, da können Sie nicht TIFFs, 25 TIFFs pro Sekunde übertragen, das funktioniert nicht. Wir brauchen also Kompression und solche Kompressionsstandards, da stelle ich Ihnen jetzt heute eben in der Vorlesung noch ein paar vor, die haben bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Sie sollten möglichst unabhängig vom Speicher- und Übertragungsmedium sein, also es sollte denen egal sein, so ein Bild jetzt, ob es per Diskette, CD-ROM oder per Internet übertragen wird. Im Gegensatz zum Fernsehsignal, da braucht man dann ganz spezielle Karten und das ist ganz klar abhängig davon, dass es auch in einem Fernseher wiedergegeben wird und dass es gesendet wird. Lange Zeit war das so aufgebaut. Inzwischen mit dem Digitalfernsehen ist das alles egal, aber das war gar nicht so einfach, das Fernsehsignal irgendwie da zu transformieren. Es sollte aufwärtskompatibel sein bezüglich verbesserter Technologien. Die Leute kaufen sich nicht regelmäßig einen neuen Fernseher. Das hat zugenommen, dass man so alle 3-4 Jahre an einen neuen denkt, aber es gab Zeiten, da hatte man einen, bis er kaputt war, so 10-15 Jahre. Und hier auf der linken Seite sehen Sie den historischen Übergang von Schwarz-Weiß zum Buntfernsehen. Am 25. August 67 um 10.58 Uhr startet Außenminister Willy Brandt auf der 25. Internationalen Funkausstellung in Berlin das Farbfernsehen in Deutschland. Da gibt es einen schönen Film, er drückt und irgendwie 2 Sekunden bevor er drückt, schaltet das Bild um, weil natürlich dahinter ein Techniker sitzt und der rote Knopf keine Bedeutung hatte. Und irgendeiner hat, ich glaube, er hat den Finger hingehalten, aber nicht gedrückt, sondern noch was gesagt. Aber als er den Finger hinhielt, hat halt der Techniker gedacht, oh, jetzt muss ich schnell sein. Und das ist auch historisch belegt, da gibt es einfach Filme. Ist aber auch egal, also es ging das Farbfernsehen los und die Anforderung am Farbfernsehen war, das Signal, was wir senden, müssen die Leute mit ihren Schwarz-Weiß-Geräten auch noch empfangen. Wir können ja nicht sagen, schmeißen Sie bitte Ihre Fernseher weg, Sie können jetzt nichts mehr schauen. Also wir brauchen, oder heutzutage gibt es eben diesen Weg, es gibt glaube ich kaum noch Nicht-HDTV-Geräte, aber es gibt halt noch alte. Und nur wenn jetzt jemand sagt, wir senden jetzt in HDTV, aber das können Sie leider nicht empfangen, das bringt ja nichts. Also muss man dafür sorgen, dass die Geräte, die neuen Signale, also dass in den neuen Signalen die alten Geräte auch noch drin sind. Beim Fernsehen hat man das gelöst, indem man die Farbinformation getrennt hat von der Helligkeitsinformation und die Schwarz-Weiß-Fernseher haben nur die Helligkeitsinformation dargestellt und die Farbfernseher zusätzlich noch das andere Signal. Es muss auch abwärtskompatibel sein. Wenn Sie sich ein neues Gerät kaufen, dann muss es natürlich die Signale, die für das alte Gerät gedacht sind, auch noch interpretieren können. Das ist aber einfacher, als in die andere Richtung zu gehen. Beziehungsweise vorwärts- und rückwärtskompatibel nennt man das auch manchmal, also vom TV von der Größe zu einer anderen XVGA, eine andere Bildauflösung oder Farbfernsehen gegenüber Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und eine andere Anforderung an Kompressionsstandards, die immer wichtiger wird, sind sogenannte offene Standards, also dass es offen ist, dass eben nicht Sony sagt, das ist unseres. Das können Sie auch nur mit einem Sony-Gerät lesen. Das versucht jede Firma regelmäßig in der Mediengeschichte, und zwar immer wieder, wenn irgendwas Neues kommt, zu sagen, ja, das geht, aber nur mit unserem Gerät. Was dann dazu führt, dass es irgendwie 10% Leute gibt, die dieses neue Gerät sofort kaufen und das dann toll finden. Dass ein großer Prozentsatz sagt, ja, ich warte noch, bis sich das durchsetzt. Dass dann ein oder zwei Jahre später ein Konkurrenzprodukt auf den Markt kommt, das auch genau das Gleiche anbietet, aber mit einem anderen Format und auch nur mit den Geräten dieser Firma, dass dann wieder die Leute zögern, dass dann drei Jahre später die ersten kompatiblen Geräte, die beide Formate verstehen können, rauskommen und dann spaltet sich das wieder auf. Also das können Sie sehen, vom Videorekorder fing das an bis zu Blu-ray und HDTV, HD-DVD. Also diese Idee, dass eine Firma glaubt, indem sie ihre Formate geheim hält, holen sie sich einen Marktvorteil raus, was immer dazu führt, dass sie weniger Geräte verkaufen, als würden sie mit offenen Standards arbeiten würden. Da gibt es eine Frage. Gegen diese Beta, ja, da gibt es verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass es gab einfach mehr, also es gab bessere Lizenzvereinbarungen, sodass es mehr Filme für VHS gibt und es gab einen großen Pornosektor, der dafür gesorgt hat, dass Leute sich nur, also aus Gründen des Dokumentarfilms, einen VHS-Rekorder oder ein VHS-Abspielgerät zu Hause hingestellt haben, aber die wussten einfach, wie sie ihre Kunden besser bedienen können. Das ist ein bisschen wie mit Kabelfernsehen. Sie kriegen Sport- und Erotikfilme und dann natürlich auch die neuesten Kinofilme, aber einer der Haupttrigger für Privatfernsehen, also gerade Bezahlfernsehen, ist der Erotiksektor. Sport hat auch sowas, aber Sport ist zu punktuell. Also Sport jetzt bei der EM, man hofft immer zur WM, verkauft man diese neuen 3D-HD-Fernseher, aber das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn Sie ein konstantes Angebot an Erotik haben, verkaufen sich neue Medien besser. Das ist bei der VHS nicht der einzige Grund, aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger gewesen. Und das ist, naja, warum besetzt sich was durch, auch wenn es technisch schlechter ist? Das sind genau diese Fragen, die man in der Mediengeschichte sich immer stellt, weil Leute nicht immer das Bessere kaufen, sondern ganz andere Entscheidungen haben für ihre Käufe. Ist ähnlich wie mit JPEG. Warum gibt es immer noch JPEG-Bilder oder warum gibt es immer noch MP3s? Das ist technisch längst überholt, aber es wird halt weiterhin massiv angeboten. So, also wir wollen offene Standards oder offengelegte Standards oder zumindest offen für Weiterentwicklung sollten sie auch noch sein, sodass verschiedene Anbieter in der Lage sind, dieses Kompressionsformat zu bedienen, sowohl auf der Kompression als auch auf der Dekompressionsseite. Ich habe hier mal, das ist eine Differenzkodierung, ganz einfache Kompressionsverfahren stelle ich Ihnen hier vor. Wenn Sie Quadratzahlen kodieren wollen, und zwar wirklich als Ziffern, jetzt nicht als Zahl, also Sie haben hier 1, 4, 9, 16, 25 und so weiter. Dann sehen Sie ja bei Quadratzahlen, das geht recht schnell in den 2- und den 3-stelligen Bereich. Und wenn Sie 3 Ziffern übertragen müssen, ist es irgendwie halt teurer, als wenn Sie nur 2 Ziffern übertragen müssen. Was Sie hier tun können ist, so ein bisschen, ich glaube die rote Zeile ist ein bisschen verrutscht, was Sie tun können ist, Sie übertragen nur die Differenz. Also ich sage, ich fange mit der 1 an und dann gebe ich denen nur den Abstand bis zur nächsten Zahl. von 1 zu 4 sind es 3, von 4 zu 9 sind es 5, 9 zu 16 sind es 7. Und die Differenz, interessanterweise, die Differenz wird immer nur um 2 größer, im Gegensatz zu den Quadratzahlen, da wächst es halt quadratisch. Und wenn Sie die Differenz nochmal übertragen, der roten Zahlen, dann haben Sie wirklich nur 2, 2, 2, 2, 2. Das ist auch nicht uninteressant, sodass Sie im Grunde genommen, das ist ja bei Quadratzahlen ganz interessant, dass Sie alle konstruieren können, wenn Sie nur die erste haben, dann wissen Sie halt, ich muss ein paar Mal eine 2 dazu addieren und zu diesen Werten halt, die addiere ich nochmal und dann habe ich die jeweilige Quadratzahl. Und Sie übertragen aber, wenn Sie es jetzt, sagen wir, nur die rote Reihe übertragen würden, immer nur weniger, also letztendlich weniger Ziffern, als wenn Sie die blaue Reihe übertragen. Das können Sie auch mit Aktienkursen versuchen. Das Problem bei Aktienkursen ist, also die haben nicht so ein Bildungsgesetz wie Quadratzahlen. Also Sie müssen, wenn Sie nur die Differenzen übertragen, das kann hier eine Menge sein, wenn Sie also statt Tausenderwerte nur so zweistellige, manchmal auch dreistellige Werte übertragen. Das Problem ist, dass die Rekonstruktion der kodierten Reihe durch den Anfangswert und die kodierte Differenz erforderlich ist. Also Sie müssen wissen, was war der Anfangswert. Denn wenn Sie einmal aus dem Takt kommen und es gibt einen Übertragungsfehler, Sie kriegen nur die Differenz, dann können Sie die blaue Reihe nicht mehr herstellen. Das Problem kennen Sie bei Videos. Bei Videos werden ja auch so Differenzbilder übertragen und wenn Sie in so einem hochkomprimierten, gerade vielleicht bei YouTube, in so einem hochkomprimierten Video in die Mitte einsteigen, dann dauert es manchmal eine halbe Sekunde bis Sekunde, bis das Bild steht. Sie kriegen erst so Blöcke und das sind genau die Differenzbilder zum vorherigen Bild. Aber, und das kann man bei solchen Differenzkodierungen machen, alle 10 Frames gibt es halt mal das komplette Bild. Und hier kann man auch sagen, alle 10 Übertragungen gibt es den kompletten Aktienkurs und dann gibt es wieder die Differenzen. Damit haben Sie aber einige Bits gespart und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so HD-Auflösungen haben, und wenn Sie statt jedem Pixel, statt 32-Bit Pixel nur so ein bisschen die Differenz zum vorherigen Frame übertragen, da kommt in der Summe, kommen da enorme Mengen zustande. Und deswegen kann man eben auch ganz gut komprimieren, wenn man alleine schon die Differenzkodierung einsetzt. So, und dann haben Sie so Wetterdaten, wie wird es morgen, wird es so wie heute, ja, es wird so ungefähr wie heute, oder es wird ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter, da übertragen Sie in der Information, nicht die tatsächliche Temperatur, sondern nur Plus, Minus oder Strich oder Null. Und damit haben Sie im Grunde genommen viel weniger Informationen als die konkrete Temperatur, aber manchmal reicht auch das. Wenn es ein schönes Wetter, so wie heute, wenn ich sage, morgen wird es so wie heute, dann weiß man, was man anziehen muss, man weiß, was man mitnehmen muss und was man besser nicht mitnimmt. Damit hat man die Informationen, die man in der Regel braucht, auch wenn man nicht weiß, sind es jetzt 12 Grad oder 13,5. Das spielt dann keine Rolle. So, und das ist eine Form von verlustbehafteter Kompression, in der aber die essentielle Information noch erhalten ist, von der man ausgeht, dass die gefragt wurde. Und wer mehr will, der muss halt dann zu TIFF oder zu RAW greifen, kann man sagen. So, das ist eine Form der Kodierung, die bei digitalen Daten auch regelmäßig angewendet wird. Und die andere, die schon erwähnte Lauflängenkodierung, verlustfrei, gerade für sehr kontraststarke Bilder, wie jetzt ein Buchstabe zum Beispiel, der hätte hier 225 Bit erfordert, das alles zu kodieren. Sie können aber auch sagen, jetzt kommen erstmal eine ganze Menge Nullen, dann kommen wieder ein paar Einsen. So, und aus 8 Nullen und 6 Einsen und dann mal wieder 2 Nullen wird eine neue Folge 8621179. Und so haben Sie aus der oberen Reihe verlustfrei aus der linken die rechte Zahl gemacht. Wenn Sie sagen, wir übertragen immer nur eine Ziffer, also wenn da jetzt 18 Einsen kommen, dann kriegst du halt zweimal eine 9 oder so. Das muss man halt auch dazu sagen, wann es irgendwie wechselt. Aber Sie können Lauflängenkodierung, indem Sie die Anzahl der gleichwertigen Pixel oder der gleichwertigen Bits zusammenfassen. Das ist die Lauflängenkodierung. Das einzige Problem ist eben, ähnlich wie bei anderen Kodierungen auch, Sie müssen feststellen, wann ist eins zu Ende, wann kommt das nächste. Also mein Beispiel von eben, Sie geben zweimal eine 9, ist das jetzt 9 mal 0 und dann 9 mal 1 oder ist es zweimal 9 mal 0? Funktioniert nicht. Es funktioniert eigentlich nur, wenn das Ausgangssignal so strukturiert ist, dass nicht mehr als 9 mal gleiche Zeichen hintereinander kommen. So kodiert zum Beispiel eine CD, bei einer CD können Sie sicherstellen, es kommen nicht mehr als 4, glaube ich, 4 mal Nullen hintereinander. Danach muss gewechselt werden, damit man eben solche Kodierungen drauf lassen kann. Ist das Ergebnis der 8 oder sehe ich nicht, wie es funktioniert? Sie haben 8 Nullen, haben Sie, da wird eine 8 draus. Dann haben Sie 6 Einsen, das ist eine 6. Dann haben Sie 2 Nullen, das ist eine 2. Dann haben Sie eine 1, wieder eine 0, 7 Einsen und 9 Nullen. Achso, das hat nichts mit dem, nein, das sind verschiedene Formen der Lauflängenkodierung. Das können Sie eben, das wird üblicherweise auch so bei so einfachen Bitmaps angewendet. Beziehungsweise Lauflängenkodierung machen Sie eigentlich überall. Also Lauflängenkodierung ist in jedem Kompressionsverfahren so das Letzte. Sie kriegen so eine Bitstring hinterher raus und die besteht aus vielen Nullen oder vielen Einsen hintereinander und dann sagen Sie einfach, was so die, die Anzahlen sind. So, Lauflängenkodierung. Hier sehen Sie mal, wenn Sie auf dem Toucan, das Original hat 144 Dot per Inch, also Punkte pro Zoll, 24-Bit Auflösung als RGB, 24-Bit ist 3x8, für jeden Farbkanal 8-Bit, ist in der Größe 1223 Kilobyte groß. Das ist schon eine Diskette voll. So, und wenn Sie das jetzt nur Lauflängen kodieren und sagen, wenn das, also das ist ja recht gut strukturiert, aber der Toucan ist ziemlich schwarz als Figur. Und nur wenn ich, sagen wir mal, drei schwarz gleichwertige Pixel nebeneinander habe, dann habe ich schon was gespart. Und wenn ich das, eine Lauflängenkodierung 140 dpi unter den Bedingungen habe, kriege ich 608 Kilobyte raus bei diesem Foto. Das ist verlustfrei. Sie können es ja komplett rekonstruieren, wie es war, und hat ungefähr einen Kompressionsfaktor von 2 zu 1. Also das Bild ist nur noch halb so groß wie vorher. Was gar nicht schlecht ist, wenn Sie nur eine Lauflängenkodierung machen, es ist gar nicht schlecht, weil es verlustfrei ist. Und bei vielen Daten, wenn Sie es verlustfrei haben wollen, ist 2 zu 1 schon mal gar kein schlechter Wert. Gerade wenn die so gut strukturiert sind wie bei diesen Bildern. Eine andere Variante, 2 zu 1 ist das eine, aber der nächste Code, und jetzt den will ich mal mit Ihnen durchgehen, weil der auch überall auftaucht, also ein Huffman-Code, den müssen Sie kennen, weil es so, das ist der beste Code, den Sie kriegen können. Sie haben das Wort, also Kompression mittels Huffman-Code, das ist das, was Sie kodieren wollen als Nachricht. Jetzt müssen Sie bei einer Kodierung jedem Zeichen, also jedem Buchstaben, irgendeinen Wert zuweisen. Also in unserem Fall halt irgendwie einen Binärwert, irgendwie null, irgendeine Binärkette, so wie beim Morse-Alphabet, wo Sie jeden Buchstaben durch Punkte oder Striche ersetzen. Das kann man machen mit einem festen Alphabet, wie das Morse-Alphabet. Problem ist aber, festes Alphabet, wer kriegt eigentlich wie viele Zeichen? Sie können sagen, jedes Zeichen hat 4 Bit. Das ist das Schlechteste, was Sie machen können. Oder 5 Bit, so arbeitet man. Ja, dann, also Sie nutzen zum Beispiel, hier kommt überhaupt kein Q vor. Warum sollte man für das Q 4 Bit verwenden, aber ein K oder ein O kommt häufiger vor? Warum sollte man, oder ein N, nee, N, E und S, die kommen häufiger vor, also auf der rechten Seite. Die kommen häufiger vor. Warum müssen die genauso lange kodiert werden wie Dinge, die gar nicht vorkommen? Cleverer wäre es doch, wir nehmen die Buchstaben, die häufig vorkommen, mit sehr kurzen Codewörtern und Buchstaben, die seltener vorkommen, mit sehr langen Codewörtern. Dann haben Sie, wenn Sie, also Sie müssen sich vorstellen, das sind ja jetzt hier nur ein paar Buchstaben, aber eben denken Sie nochmal an diese Bildformate, wenn Sie da wirklich kilobyteweise Pixel haben. Da ist es furchtbar wichtig, dass Sie die Farben, die sehr oft vorkommen, kurz kodieren können und die, die selten vorkommen, die können dann etwas längere Codewörter haben, damit die Summe des komprimierten Codes hinterher besser wird. So, und wie geht man vor bei Huffman? Da gibt es einen Algorithmus, der dafür sorgt, und das ist auch beweisbar, dass es der optimale Code ist, also für diese Zeichenkette, die Sie hier haben. Also jede Zeichenkette hat ihren eigenen Huffman-Code. Sie nehmen die Buchstaben und zählen die Häufigkeiten, kompressen und dann, also alles, was doppelt kommt, wird halt aufgeschlagen. Und dann sortieren Sie nach den Häufigkeiten, dass also die Buchstaben, die selten vorkommen, die stehen zuerst und die oft vorkommen, stehen rechts. Und dann fassen Sie jeweils die zwei seltensten zusammen. Also Sie haben das P und das R zusammen und das P kriegt dann, fängt mit einer 0 an, das R mit einer 1, das L mit einer 0, das H mit einer 1 und so weiter. Und das gehen Sie jetzt durch. Als nächstes nehmen Sie wieder die zwei seltensten, dann haben Sie Vierer. Aus dem einen wird die 0, aus dem anderen wird die 1. Und jetzt haben Sie schon, das P hat schon mal eine 0 und eine 0 und das L hat eine 0 und eine 1 und so haben Sie schon die ersten Codewörter. Die nächste Häufigkeit ist die 5. Dann kommen zweimal die 6en. Und jetzt haben Sie die, in der nächsten Reihe fassen Sie wieder zusammen. Jetzt nehmen Sie die beiden Vierern, fassen die zu 8en zusammen und die 5 und die 6 zu einer 11. Und so geht es dann weiter. Wenn Sie sich durcharbeiten und am Ende haben Sie für jeden Buchstaben aus diesem Konstrukt, aus dieser Konstruktion, für jeden Buchstaben ein Codewort. Das Codewort steht auf der linken Seite, der Buchstabe, der kodiert wird, auf der rechten. Sie sehen, die häufigen Buchstaben wie N, S und T, die da unten stehen, die haben kurze Codewörter, nämlich nur drei Buchstaben. Die seltenen wie R, P oder L haben längere, also fünf Zeichen als Codewort. Und das ist die kürzeste Fassung, die Sie kriegen können in dieser Form. Und was das Schöne ist, Huffman-Codes sind Codes variabler Länge. Also die sind nicht immer gleich lang, die Codes. Sie sind adaptiv, also die passen sich dem zu kodierenden Text an. Sie sind selbstsynchronisierend, auch nach Fehlern, weil sie präfixfrei sind. Also kein Codewort ist Anfang eines anderen. Und das muss man hier mal sehen. Es gibt überhaupt kein langes Codewort, was mit 3 Einsen anfängt. Es gibt auch kein langes Codewort, was mit 110 anfängt, wie bei dem N und dem S unten ist. Also wenn Sie 3 Einsen empfangen, wissen Sie, es ist ein N. Und es kann gar nichts anderes sein als ein N, weil es kann nicht so wie beim Morse-Alphabet ist es anders. Wenn Sie diese Zeichenkette empfangen, Punkt, 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 Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt und so weiter, dann könnte das heißen sein Adel, Herr Wiel, Is, Nad und so weiter. Sie wissen ja nicht, sind das jetzt ganz viele Es oder ist das ein S oder ist das ein H? Wenn Sie hier mal die, oben haben Sie die wichtigsten Morse-Alphabete. Die sind nicht präfixfrei, das Morse-Alphabet. Was dann dazu führt, dass beim Morsen gibt es noch ein Zusatzzeichen, kann man sagen, es gibt die Pause. Es gibt eine kurze Pause zwischen Buchstaben, eine längere Pause zwischen Wörtern. Einfach weil man es aus dem Code nicht rekonstruieren kann. Die sogenannten Präfix-Codes, und dazu gehört der Huffman-Code, wenn Sie wissen, jetzt kommt das nächste Zeichen, dann wissen Sie auch, was das für ein Zeichen sein wird. Insofern ist das kein Codewort Anfang eines anderen und es ist ein optimaler Code. Also es ist ein Code mit minimaler Länge für die zu kodierende Nachricht. ASCII, ob Sie das vielleicht kennen, ASCII American Standard Code of Information Interchange ist längentreu. Also alle Buchstaben sind gleich lang, 7 oder 8 Bit, aber nicht adaptiv. Man kodiert einfach, man sagt im Vorfeld, also ein A ist immer diese Bitfolge und ein B ist immer jene Bitfolge. Und damit ist er überhaupt nicht minimal oder optimal. Der Morse-Code ohne Pausezeichen ist nicht längentreu, nicht adaptiv, aber kein Präfix-Code. Also das ist, deswegen ist Huffman, es ist recht wichtig, dass Sie mal irgendwie, Sie müssen es ja nicht rekonstruieren, aber Sie müssen ja nicht selber Ihre Huffman-Codes aufstellen. Aber wenn ich im Folgenden sage, und da kommt noch eine Huffman, läuft dann da drüber, dann meine ich genau dieses. Sie nehmen alle Zeichen, die vorkommen, bauen so eine Tabelle auf und die muss auch mitgeliefert werden. Man muss ja wissen, wie man es dekodiert. Aber dann kann man im Folgenden eine gute Kompression erreichen. Also wenn Sie nur auf dem Tuca eine Huffman und eine Lauflängenkodierung drauf laufen lassen, dann haben Sie eine Kompressionsrate von ungefähr 7:1. Also aus den 1223 Kilobyte machen Sie plötzlich 224 Kilobyte und das ist schon gar nicht schlecht. Während Sie im Original 24 Bit pro Pixel brauchten, 3x8 für Rot, Grün und Blau, brauchen Sie in der komprimierten Form nur noch 4,5 Bit pro Pixel. Können Sie sich vorstellen, also für einen Pixel nur noch 4,5 Bit im Schnitt. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger, aber die seltenen Farben, da brauchen Sie mehr, für die häufigen Farben brauchen Sie weniger. Und aus diesem Grund ist die Huffman-Kodierung nahezu in jedem Kompressionsalgorithmus die letzte Stufe. Damit können Sie immer noch ein paar Bit rausquetschen. Einfach weil man auch weiß, es ist die beste Kompression, die es geben kann für das vorliegende Bild. Und darauf basieren jetzt die ersten Kompressionsalgorithmen. GIF ist nur deswegen noch in der Vorlesung, weil es im Netz das noch gibt, also im Internet. GIF ist uralt, kann man sagen, und auch völlig überholt, technisch in jeder Hinsicht. Vielleicht nicht in jeder, aber doch in den meisten Hinsichten. Aber es ist eine der drei Bildformate, die Browser heute verstehen. Das ist JPEG, GIF und Ping. Und Ping, das war ein langer Kampf und lange Zeit war es nur JPEG und GIF. Und deswegen muss man ungefähr wissen, was es ist und wann man es gebrauchen kann und wann man es nicht gebrauchen kann. Es ist eine punktweise Speicherung. Das Bild wird punktweise gespeichert und jeder Bildpunkt speichert maximal 8 Bit. Das heißt, Sie haben nur 256 Farben. Und wenn Sie mehr Farben haben im Ausgangsbild, dann haben Sie halt Pech gehabt, dann gibt es diese Posterisierung, dann müssen Sie sich überlegen, ist das jetzt also ein helles Blau oder ein mittelhelles Blau. Faktisch müssen Sie sich aber auf 256 Farben einschränken. Interessanterweise aber können Sie die auswählen, also Sie kriegen sowas wie eine Farbtabelle, das sehen Sie hier. Da komme ich gleich noch zurück und die geben Sie mit und sagen, in dem Bild wird es folgende Farben geben und die haben die und die Nummer. Und dann geben Sie jedem Bildpunkt eine Nummer. Es sind maximal 2 hoch 8 Farben wählbar, von denen eine transparent sein kann. Und das war lange Zeit der Grund, warum GIFs im Web so beliebt waren. Sie konnten nämlich irgendwelche Figuren auf so einen Hintergrund legen und dann gab es keinen Rand drumherum, wie bei JPEG, wo es immer einen Rand gibt. Transparenz ist ja da ganz interessant. Die Farben können aus einer größeren Farbpalette ausgewählt werden, sogenannte indizierte Farben. Die sind indiziert, sie schreiben halt einen Index und sagen, die Farbe nehme ich, die kriegt Index 1, die andere nehme ich, die kriegt Index 2. Ist geeignet für einfache Grafiken oder Grauwertfotografien, auch für getönte Fotos, also getönt, wo sie dann nur blau und schwarz haben oder sowas. Wenig tauglich für Farbverläufe oder Farbfotografien. Weil die Kompression läuft eben über so einen veränderten, das ist ähnlich wie so ein Huffman-Code, sie nehmen sich die häufigsten Farben raus und die kriegen dann kürzere Werte als die anderen. GIF-Bilder werden bezüglich ihrer 256 Farben verlustlos komprimiert. Das ist das Schöne daran, dass sie es wieder so herstellen können, wie es vorher war, aber nur, wenn sie im Ausgangsbild auch nur 256 Farben haben. Wenn sie ein Foto nehmen, was ja üblicherweise ganz viele Farben hat, verlieren sie jede Menge Informationen. Und das Verfahren, dieses Lempel-Ziff-Welch-Kompressionsverfahren, das ist im Grunde genommen, dass sie solche Wörterbücher anlegen für das Aufkommen der Farben, das war patentiert. Also man musste dann noch Gebühren zahlen, um GIFs verarbeiten zu können. Das war ein großer Streit in den 90ern. So, indizierte, hier sehen Sie es mal, hier haben Sie ein Zebrabild mit 8 Farben. Den Effekt nennt man Posterisieren, also wenn man Farben, die so irgendwie ähnlich sind, zusammenpackt. Das kommt aus dem Posterdruckbereich, wo man eben mit weniger Farben arbeiten möchte. Das ist hier ziemlich extrem, wenn Sie nur Grundfarben nehmen oder eben nur sehr diese so fundamentale Farben, zum Teil auch Farben wie dieses Pink hier als dritte Farbe, was ja im Bild eigentlich gar nicht auftaucht. Also Sie haben ja, oder Blau, gibt es überhaupt keine blaue Farbe da drin. Also Sie haben noch weniger Farben, wenn Sie sich auf eine feste Palette von 8 Farben beschränken. Das ist so die 8-Bit-Grafik der 80er. So sah ein Homecomputer aus, da hatten Sie ja nur 8 Farben und zwar diese und damit konnten Sie dann solche Bilder malen. Wenn Sie 216 Farben nehmen, die Sie wählen können, dann sieht es schon etwas besser aus, aber weiterhin für Fotos kaum geeignet. Anders hier sehen Sie es nochmal, diese 256 Farben per Tabelle aus diesen 16 Millionen Farben, die Sie mit 24-Bit kriegen. Sie können dann noch dithern, also diese, dass Sie die Farben so ein bisschen reinsprengseln. Das sehen Sie jetzt hier mal, hier haben Sie den Original-Tukan, hier haben Sie das GIF, da sehen Sie aber jetzt kaum einen Unterschied. Hier haben Sie unten, also auf der rechten Seite ist das GIF, das sieht man im Detail, dass es um das Auge herum eine geringere Farbauflösung gibt, aber das wird durch den Abstand von Ihrem Platz zum Beamer wird das wieder erledigt. Sie sehen es besser, wenn Sie GIF mit Dither Diffusion benutzen, also wo Sie dann weniger Farben haben und die müssen Sie dann irgendwie einteilen oder mit Rauschen. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber für Fotos, also wenn Sie Fotos mit GIF finden, die sollten Sie die Finger von lassen, da haben Sie zu viele Farben verloren. Wo GIFs gerne eingesetzt wurden, ist für diese wunderbaren Cliparts. Also da haben Sie größere Flächen gleicher Farbe und das ist der Vorteil bei so einem GIF-Verfahren, wenn Sie diesen Käse da oben nehmen, da gibt es ganz viel Rot und das Rot ist auch einheitlich rot, also es ist irgendwie irgendeine Rotschattierung. Und das kann man sehr schön in diese Tabellen zusammenfassen. Sagen, jetzt kommt irgendwie 20 mal Rot oder 25 mal dieses Rot und Sie stellen diese Tabelle der häufigen Codeabschnitte auf. Hat den Vorteil, es ist streamable, also Sie können es, wenn Sie die Farbinformationen vorher übertragen, es werden folgende Farben kommen, können Sie noch während der Übertragung dekodieren. Das ist einer der Vorteile davon. Es gibt so einen vierstufigen Aufbau, dass das Bild erst grob wird und dann wird es immer feiner, indem Sie mehr übertragen. Die Übertragung kann auch abgebrochen werden und trotzdem haben Sie noch Teile des Bildes, im Gegensatz zu anderen Dingen, wo Sie die erst dekodieren können, wenn Sie alles haben. Sie haben diesen transparenten Bit in dem GIF 89A, also von 89, und dafür wird es heute interessanterweise wiederverwendet für Animationen. Es gibt ganze Webseiten, die so beliebte Fernsehfilme, irgendwie kleine Ausschnitte, als Animated GIF darstellen. Da können Sie ja mal im Netz suchen, wenn Sie da Spaß dran haben. So GIF-Fernsehen, das ist so eine Retro-Ästhetik, dass man so kleine Szenen benutzen kann. Und das war auch eine der beliebtesten Einsätze von GIFs, waren so kleine winkende Männlein oder irgendwelche Smileys, die dann lachen und irgendwie sich freuen und das noch animiert machen. Das geht nur mit GIF. Bis heute kann man nur mit GIF Animationen machen oder man muss gleich irgendwie einen Flashfilm einbauen. Das ist so eines der Möglichkeiten, aber es ist ja eher nervig. Aber nichtsdestotrotz ein Grund, dass man es benutzt. So, die Kompression von 1 zu 2 bis 1 zu 10, je nach Ausgangsmaterial. Es gab dann auch Software Patterns suck, read our lips, no gift taxes. Die Burn All Gifts war mal so eine, das ist auch nur aus historischen Gründen, führe ich das an, war mal eine Initiative, weil seit 94 Unisys dann Gebühren dafür verlangt hat, dass man GIFs erzeugen kann und so sich sofort eine Gegenbewegung gegründet hat. Aber seit 2006, da sind die Patente ausgelaufen, sind auch GIFs wieder frei. Es hat aber, und das ist ja das Gute daran, es ist ja nicht immer eine Demo gegen etwas, sondern im Netz ist ja häufig so, wer gegen etwas ist, finde dann häufig auch Mitstreiter, die da konstruktiv was aufbauen. Das wird dann PNG sein, da komme ich gleich drauf. Also hier haben wir den Vergleich, GIF oder GIF versus JPEG. GIF mit 68 Farben, 140 Kilobyte. Und da sieht man deutlich die Farbverluste. Und wenn Sie in JPEG, wo Sie, was ich dann später noch vorstelle, sehen, da sieht man den Unterschied kaum zum Originalbild, ist aber komprimiert nur 52 Kilobyte groß. Also man hat ein ganz anderes Verfahren. Und das ist ganz spannend, wie schaffen man es eigentlich, dass man ein Foto komprimieren kann, sehr klein, ohne dass der Mensch das wirklich sieht. Was wir bislang haben, ist, wir zählen die Farben oder wir nummerieren die Farben und fassen die ähnlichen Farben zusammen. Also wir haben weniger Farben als vorher und dann zählen wir, wie oft kommen welche Farben vor und komprimieren das auch nochmal. Also man nimmt immer das Ausgangsbild und versucht es irgendwie diese Reihe zusammenzudrücken. JPEG wird völlig anders funktionieren, auch ganz faszinierend. Ja, und deswegen hat es sich bis heute auch so hartnäckig gehalten. So, dann gibt es so eine andere Variante, die Vektorgrafiken. Das ist so die Quelle der Cliparts. Vektorbilder sind sehr gut für Diagramme und Statistiken und miserabel für Fotos aller Art, außer man sucht diese ganz spezielle Ästhetik. Also hier sehen Sie mal ein SVG mit nur 88 Kilobyte. Man sieht noch, es war mal ein Tukan. Aber im Grunde genommen, es gibt ja so Adobe Illustrator, ist ja so das Programm der Wahl da, oder es gibt dann auch im Open-Source-Sektor gibt es auch Programme dafür. Das arbeitet mit Bézier-Kurven oder neuerdings eben auch diese Scalable Vector Graphics als Bildformat, was manche Webbrowser dann auch interpretieren können mit speziellen Plugins. Führt uns aber heute zu weit weg. Heute geht es nur um Kompression von Fotodaten, also von und nicht von solchen eigentlich mit Vektortablett oder Grafiktabletts erzeugten Bildern. Das ist eine andere Form des Bildes und auch eine andere Form der Kompression, die Sie da drauf laufen lassen können. Also hier noch die letzte Folie. Vektorbilder sind nur Umrissbeschreibungen. Sie sagen also nicht, ich male hier einen blauen Kreis, sondern, also Sie malen nicht den blauen Kreis Pixel für Pixel, sondern Sie sagen einfach, hier kommt ein Kreis, er wird blau sein, der Mittelpunkt ist hier, der Radius ist so und hat keinen Rand. Und dann kann nun der Rechner auf der anderen Seite jeweils dieses Bild erzeugen. Hat einen ganz großen Vorteil, Sie können es beliebig groß ziehen. Sie können ja sagen, der Radius wird einfach größer. Und da der Computer immer vor Ort den Kreis neu berechnet, wird der auch nie eckig. Wenn Sie so eine Bitmap nehmen, also einfach so Pixel, und die machen Sie größer, dann sehen Sie irgendwann die Probleme der einzelnen Pixel. Und so machen Sie es dann auch mit Quadraten, indem Sie die Eckpunkte angeben oder mit Sternen und sagen, was ist fünfzackiger Stern und so weiter. Sie können damit aber auch nur so elementare geometrische Figuren darstellen oder Kurven, so ähnlich wie hier bei diesem Tukan. Kurven, die Sie dann von Hand nachmalen können, aber es bleibt halt irgendwie, sieht es halt immer gezeichnet aus. Wo solche Grafiken vorkommen, das ist bei Schriften. Also Schriften werden als Vektorumrisse dargestellt, dann wird jeder Buchstabe wird ganz fein ausgemalt und der Computer muss es dann klein rastern. Und auch Drucker arbeiten so, also wenn Sie Ihren Text an den Drucker schicken, dann rastert der das nochmal für sich. Und so schaffen Sie es dann, dass eine schöne Auflösung sowohl am Bildschirm als auch im Drucker ermöglicht wird. Aber wenn Sie eine Bitmap an den Drucker schicken, wird die Pixel für Pixel interpretiert. So, PNG wäre so das dritte Webformat, was aus dem als Reaktion auf die Patentansprüche von Unisys für GIF entstanden ist. Das sogenannte Portable Network Graphics Format. Es gibt ganz viele Eigenschaften von GIF, die in PNG eingegangen sind. Also zum Beispiel können Sie mit indizierten Farbbildern und 256 Farben arbeiten. Die können aber auch mehr Farben unterbringen. Sie können es streamen und das war in den 90ern ein wichtiges Kriterium. Es muss über ein Modem kommen und da können Sie nicht warten, bis Sie 2 Megabyte Bild haben oder auch nur 300 Kilobyte Bild. Das war richtig viel. Der User wüsste gerne vorher, was ihn erwartet. Also streamt man die ersten 30 Bit und das sind so ganz grobe Blöcke und dann sieht man ungefähr, aha, das sieht jetzt, also das Bild ist dieses und jenes und dann wird es progressiv aufgebaut. Also je mehr Daten Sie kriegen, desto feiner wird es dann auch. Sie haben eine Transparenz und das ist sehr wichtig. Sie können nämlich nicht rechteckige Bilder erzeugen wie die Eiszapfen da oben. Und die Transparenz geht weiter als beim GIF. Sie können nämlich sagen, dieser Eiszapfen, der ist nicht voll transparent oder gar nicht, sondern der ist halbtransparent. Also man sieht, was dahinter liegt, aber es wird auf jeden Fall mit dem vermischt, was da vorne als Bild drauf liegt. Damit können Sie sehr schöne Bilder aufbauen und auch übereinander legen. Das ging mit GIF nicht. Insbesondere den Übergang von Vorder- zu Hintergrund kann man dann sehr einfach gestalten. Es gibt Textinformationen, also Metadaten, die im Bild speicherbar sind. Das ganze Ding ist Hardware- und Plattformunabhängig, bis auf den Microsoft Internet Explorer, der sich jahrelang geweigert hat, PNG zu unterstützen, weswegen es sich nie durchsetzen konnte oder sehr viel später, als es eigentlich technisch möglich war. Und es ist eine verlustfreie Kompression in jeder zulässigen Farbtiefe. Also neue Eigenschaften haben Sie jenseits des GIFs sind echt Farbenbilder bis 48 Bit. Sie haben Grauwertbilder bis 16 Bit, aber GIF hat ja nur 8 Bit gehabt. Den vollen Alpha-Kanal, Alpha ist die Transparenz, das kennen Sie vielleicht aus anderen Medien, insbesondere beim Fernsehen, wenn Sie halt irgendwie so in der Werbung wird das gerne genutzt, nicht? Wenn Sie irgendwie als Bauchbinde und über dem Fernsehbild dann noch irgendwelche wackeligen Bilder aus anderen Filmen einblenden, und dann haben Sie halt drumherum immer die Transparenz. Und das geht mit PNG sehr schön. Sie haben zusätzliche Helligkeits- und Kontrastinformationen. Sie können Copyright- und Autorhinweise abspeichern. Sie können es schnell präsentieren durch Progressive Display. Es ist besser noch als der Lempel-Ziff-Welch-Algorithmus des GIFs. Es ist offen als Format für zukünftige Erweiterungen und es ist nicht proprietär. Also ein super Format, was dann nur noch implementiert werden muss. Und inzwischen kann jeder Browser auch PNGs, aber es hat lange gedauert. Hier wieder unser typischer Vergleich. 24-Bit PNG unkomprimiert, 352 Kilobyte. 8-Bit PNG komprimiert, 136 Kilobyte. Also man sieht aus Ihrer Entfernung den Unterschied zu dem Original Toucan nicht. Aber wenn man reinguckt, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie wahrscheinlich, jetzt muss ich immer dunkel machen, sehen Sie sogenanntes Differenzbild. Also Sie haben das Original 24-Bit-Bild, etwas kleiner, also 596 Kilobyte. Rechts ist PNG komprimiert, 8-Bit-Dither. Und diese beiden Bilder können Sie jetzt in einem Bildverarbeitungsprogramm übereinander legen oder voneinander abziehen. Und Sie sagen einfach, ich habe das Originalbild, da ziehe ich das Komprimierte von ab. Und dann sehen Sie das Differenzbild und das sehen Sie ziemlich gut. Da gibt es einiges, was weg ist. Wo man so auf den ersten Blick sagt, das spielt keine Rolle, aber je mehr Verlust Sie haben, das ist genau der Verlust, der durch die Kompression entsteht. Und je mehr Verlust Sie haben, desto schwieriger wird es und desto schlechter ist letztlich die Qualität der Kompression. Sie sehen hier einen Kompressionsfaktor ungefähr von 6 zu 1, aber man verliert was. So, und jetzt tritt ab 86 das JPEG-Konsortium auf. Also JPEG steht für Joint Photographers Expert Group von verschiedenen Standardisierungsfirmen, also ISO, IEC und CCITT. Der JPEG-Standard definiert ein verbindliches Dekompressionsverfahren. Also was Sie hier machen, Sie sagen, wie wird ein JPEG-Bild, wenn es kommt, dekomprimiert. Die Kompression ist als in weiten Grenzen parametrisiertes Verfahren definiert. Aber jede Firma kann ihre eigene Kompressionsalgorithmus implementieren und je mehr Geld sie reinstecken, desto besser wird ihre Kompression. Man muss nur sicherstellen, dass das fertige Bild von allen anderen dekomprimiert werden kann. Das ist ganz clever. Sie haben keinen Kompressionsstandard, sondern einen Dekompressionsstandard und es ist Ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass dieser Standard erfüllt wird. Die vom Ausgangsmaterial und der Verwendung her zu optimierende Wahl der Parameter entscheidet über die Qualität konkreter JPEG-Implementierungen. Interessanterweise auch ziemlich stark, sodass es unterschiedliche Implementierungen gibt. Das gilt für JPEG, das gilt dann für MPEG und alle Videokompressionen, die auf JPEG aufsetzen. Das gilt für MP3, was prinzipiell ganz ähnlich funktioniert wie JPEG, auch ein Dekompressionsverfahren ist. Also alle Medienformate, die Sie heute haben und die entsprechenden Ableitungen, ob das jetzt MPEG ist oder XVIT oder wie sie alle heißen, oder H264, das ist vom Verfahren her praktisch das gleiche wie JPEG mit sehr, sehr vielen Änderungen, also im Feintuning. Aber die Grundlage, die ich Ihnen jetzt vorstelle, ist da ganz ähnlich. Insofern ist das ganz zentral, was jetzt im Folgenden passiert. Wenn Sie das verstehen, verstehen Sie eigentlich die moderne Medienkompression. JPEG ist anwendbar auf Grauwertbilder und auf RGB-Bilder, also es gibt ja eigentlich so schwarz-weiß, sagt man eigentlich nicht, das sind ja Grauwertbilder, aber auch auf Luminanz- und Farbdifferenzbilder, wie sie, also YUV bei PAL oder YIQ bei NTSC, also im amerikanischen Farbfernsehen, stattfinden. Also im JPEG-Verfahren ist es erstmal egal, was das Ausgangsmaterial ist. Also nicht ganz egal, aber Sie können halt so die gängigen Formate, die Ende der 80er Jahre üblich waren, können Sie damit komprimieren. Denen ist egal die Spalten- und Zeilenzahl, also ob es ein großes oder ein kleines Bild ist. Und die Helligkeitsauflösung ist ihm auch noch egal, dem Algorithmus. Die Verluste entstehen, und jetzt kommt ein Satz, den verstehen Sie erst am Ende der Vorlesung, durch Quantisierung und Rundungsfehler der diskreten Cosinus-Transformation. Sie sehen das Ergebnis von einer sehr hohen Kompression, also ich nehme an, es wird so 1 zu 100 sein auf der linken Seite. Da ahnt man nur noch, das war irgend so ein Landschaftsbild, was interessanterweise aus Ihrer Sicht schon wieder besser aussieht als aus meiner. Das liegt an Ihrem Auge und an der Entfernung. Ihr Auge löst ja nur eine bestimmte Anzahl an Punkten auf. Und wenn Sie weiter weg sind, dann sehen Sie nicht, ist das ein unscharfes Bild oder bin ich einfach weiter weg. Und je näher Sie dran sind und wenn Sie es jetzt auf dem Bildschirm betrachten, weil Sie die Aufnahme abhören, dann sehen Sie was anderes als in der Vorlesung. So, die Kompression geht hoch von ungefähr 1 zu 3 bis 1 zu 100. Man kann es aber einstellen. Und je mehr man, also je höher man komprimieren will, desto größer ist der Verlust, bis dann im Endeffekt nur noch solche sehr blöckigen und schlecht aufgelösten, unscharfen Bilder übrig bleiben. Wo es eingesetzt wird, also neben den Digitalkameras, in Satellitenübertragungen, gerade für Wettersatelliten, also hier gibt es dann verschiedene Kompressionen, hier ist eine Kompression 12 zu 1 oder 18 zu 1, da wird es gerne eingesetzt, weil es, also inzwischen JPEG hat man so gut im Griff, da gibt es dann einfach Hardware-Implementierungen, die ein Bild direkt in JPEG umwandeln, so wie in der Kamera auch. Da haben Sie eine Hardware-Implementierung. Das macht nicht der Computer an Ihrem Desktop, sondern der Computer in der Kamera macht das, kann man sagen. Und da ist JPEG einfach so, da standardisiert ist als Dekompression, ist es gerade für so internationale Projekte sehr praktisch. So, hier haben Sie eine Qualität. Original nehmen wir immer diesen 1,2 Megabyte, die größtes Bild. Also Sie haben 24 Bit pro Pixel im Original, die JPEG-Kompression 31 zu 1, also wo Sie 52 Kilobyte haben, sehen Sie in der Differenz, vielleicht sehen Sie, und da gibt es so ein paar Schatten an den Rändern. Das, interessanterweise tauchen die Probleme auch an den Kontrasträndern immer zuerst auf. Aber Sie haben eine Kompression, nach Kompression brauchen Sie pro Pixel nur noch 0,78 Bit, also weniger als ein Bit pro Pixel brauchen Sie und kriegen trotzdem ein Bild dabei raus. Das ist ja das Faszinierende an JPEG. Und die Differenz ist zumindest auf den ersten Blick auch wirklich zu verkraften. Wir schrauben das jetzt hoch, gehen auf 69 zu 1. Man sieht jetzt den Umriss im Differenzbild stärker. Also das sind all die Verluste. Sie ziehen ja immer das rechte Bild vom linken Bild ab. Und was übrig bleibt, das steht dann unten. Sie haben jetzt aber eine Kompression von ungefähr 69 zu 1 mit 0,35 Bit pro Pixel. Also nur noch drei, Sie brauchen drei, auf drei Pixel kommt ein Bit an Informationen. Bei der Kompression von 132 zu 1 sieht man interessanterweise, dass im rechten Bild noch nicht so stark, aber in der Differenz sieht man jetzt, dass eine Menge an Informationen verloren gegangen sind. Immer an den Kontrasträndern, also immer am Rand von schwarz zu blau oder zu gelb, da sind die Verluste am allerstärksten. Dafür haben Sie jetzt eine Kompression von 0,18 Bit pro Pixel. Also für 5 Pixel brauchen Sie ein Bit, kann man sagen. So, und das können Sie jetzt noch hochtreiben bis 200 zu 1 oder 198 zu 1. Da sehen Sie es im Rechten sehr stark, das Bild. Also jetzt haben Sie diese typischen Blöcke, die man so inzwischen, das identifiziert man ja mit live aus Tel Aviv oder aus irgendeinem Gebiet, kommen dann irgendwie die Satellitenübertragungen. Also dann nimmt man solche Blöcke ja hin als Kennzeichen des Authentischen. So wie das lange Zeit war, das eine schlechte Telefonverbindung, war dann klar, der Korrespondent, der steht dann irgendwie im Gewehrfeuer an der letzten funktionierenden im Telefonhäuschen. Das gehört ja zu dieser Inszenierung von Authentizität dazu und das gehört heute dazu, dass eine Satellitenverbindung halt ab und zu so Blöcke durchscheinen lässt, die genau aus diesem Verfahren resultieren, interessanterweise. Und da, naja, man will ja eine Konstante, zumindest müssen die Daten, es muss regelmäßig ein Bild kommen, also sagt man, wenn ich schlechtere Datenübertragungsrate habe, dann erhöhe ich die Kompression. Dann kriegt man zwar noch ein Bild, das wird dann aber blocky, aber immerhin kriegt man noch ein Bild dabei rum und dann bricht es auch ab und zu mal ab. So, hier haben Sie also Kompression 0,12 Bit pro Pixel. Die Frage ist jetzt, wie macht man das? Und jetzt steigen wir hier ein. Das ist der Algorithmus von oben. Und wir gehen ihn jetzt Schritt für Schritt durch, kann man sagen. Also was Sie haben, Sie haben dieses RGB-Ausgangsbild, also Sie haben ein Foto oder eben ein Frame von Ihrem Film. Das liegt vor in drei Kanälen, also R und G und B in der Regel. Das wird erstmal in einen anderen Farbraum transferiert, dann wird es verringert, dann verringert man die Farbauflösung. Also aus dem YCRCB wird ein großer Y ist die Helligkeit und CR ist der Rotanteil und B ist der Blauanteil. Das verringert man weiter nach unten. Dann hat man also weniger Farben als Helligkeiten. Dann kommt diese diskrete Cosinus-Transformation und das Ganze wird dann auch enkodiert. Das ist so das grobe Vorgehen und das machen wir jetzt im Einzelnen. Also wir fangen an mit der Transformation des Farbraums von RGB nach YCRCB. Hier sehen Sie mal das Bild im YCRCB oder CBCR. Wenn Sie jetzt diese Alm haben als RGB-Bild, können Sie die umwandeln in einen Luminanzkanal, das ist die Helligkeit. Das, was die Fernsehzuschauer beim Farbfernsehen als auf ihren Schwarz-Weiß-Geräten sehen konnten. Und Sie haben zwei Farbkanäle, also den CB-Kanal, der enthält, also C für Chroma, Blau und Gelb. Also der enthält die Information und ihr fragt bei einem Pixel, ist der mehr Blau oder mehr Gelb? Da Blau und Gelb Komplementärfarben sind, kann es nicht gleichzeitig Blau und Gelb sein. Es ist entweder Blau oder Gelb oder irgendwas dazwischen. Ähnlich der CR, also der Chroma Red Green Kanal, der enthält die Frage, enthält es mehr Grün oder mehr Rot? Das ist ein anderer Farbraum. Der Vorteil ist folgender, Sie sehen mehr Helligkeit und also Ihre Helligkeitswahrnehmung ist deutlich ausgeprägt als Ihre Farbwahrnehmung. Das sieht man hier eigentlich ganz gut auf diesem Bild, dass Sie den Helligkeitskanal, da haben Sie die komplette Detail des Bildes sofort und in den Farbkanälen sehen Sie nur so verschwommen die Umrisse. Da gibt es eine Frage. Das wurde für Fernsehen wird es benutzt. Es gibt auch den YUV, also das nimmt man auch in der Bildverarbeitung, weil Sie, sagen wir mal, in dem Blaukanal, also dem CB-Kanal, da sind häufig die Bildunschärfen und wenn Sie den glätten, dann wird das gesamte Bild glatter. Es ist aber entwickelt worden, insbesondere für Farbfernsehen, da heißt es dann, glaube ich, ein bisschen anders, weil dieses CB-CR ist jetzt für digitale Übertragung und es wird angewendet eben in der JPEG-Transformation. Das sind so die Hauptanwendungsgebiete. Sie sehen auf der rechten Seite, das ist nicht prüfungsrelevant, keine Sorge, aber Sie sehen die Matrix zum Umrechnen von RGB in YCBCR. Das ist eine einfache Matrizenmultiplikation. Also Sie nehmen, um Y zu berechnen, sehen Sie, Sie müssen 0,299 den R-Kanal, 0,587 mal den G-Kanal und 0,144 mal den Blaukanal. Das sagt uns zumindest, dass wir für die Helligkeit viel mehr Grün brauchen als die beiden anderen. Also das menschliche Auge, sagt man, weil wir mal im Dschungel lebten, ist viel empfindlicher in der Grünwahrnehmung als in allen anderen Farbwahrnehmungen. Und um die Helligkeit zu bestimmen, also die meisten Informationen kriegen Sie aus dem Grünkanal. Und deswegen ist die Bayer-Matrix, also die von den Digitalkameras, hat auch doppelt so viel Grün wie Rot und Blau, weil Sie aus dem Grünanteil so viele wichtige Informationen rauskriegen. So, und dann sehen Sie, was brauchen Sie für den Blau-Gelb-Kanal und für den Rot-Grün-Kanal. Wie oft müssen Sie da was multiplizieren von den Rot-Grün- und Blau-Kanälen? Also das ist ganz interessant als Berechnung. Man kann von dem einen Farbraum einfach in den anderen wechseln. Und man kann natürlich auch die Inverse bilden und dann kommt man von YCBCR wieder in RGB zurück. Also was Sie hier auch erleben, das ist verlustfrei, bis auf Rundungsfehler bei dieser Matrizenmultiplikation. Da entstehen natürlich Minimalverluste, aber der Wechsel des Farbraums ist erstmal zerstörungsfrei, ja? Nee, das ist noch keine Kompression. Wenn Sie ein YCBCR-Bild verschicken, ist das nicht kleiner als ein RGB-Bild. Es hat aber einen Vorteil, den wir jetzt ausnutzen können in der nächsten Stufe im Downsampling. Eben weil das menschliche Auge die Farbauflösung so miserabel handhabt, also Sie sehen viel mehr Helligkeit als Farbauflösung, kann ich sagen, ich schmeiß einfach Farben weg. Und jetzt fängt die Kompression an, kann man sagen. Also Sie haben hier den YCBCR-Kanal, das ist oben links, haben Sie für jeden jeweils einen Pixel. Also für jeden Pixel haben Sie in jedem Kanal einen Bildpunkt. Und jetzt können Sie es runtersamplen und sagen, ich nehme einen Y-Pixel, aber ich nehme jetzt nur für jeweils, also zwei Helligkeitswerte teilen sich einen Blauwert und einen Rotwert. Das ist das sogenannte 422 Chroma Subsampling oder Downsampling wird das auch genannt. Sie können es anders, also beim 420 sagt man, dann teilen sich in der ersten Zeile, die erste Zeile kriegen jeweils zwei Helligkeitspixel einen Rotpixel und in der zweiten einen Blaupixel. Also teilen sich eigentlich vier Helligkeitspixel einen Rot- und einen Blauwert. Das ist das 420-Sampling. Oder das haben Sie hier auch, man kann es auch als in Form von 411 machen. Das ist das gleiche Verfahren. Also hier teilen sich wieder vier Helligkeitswerte, einen Blauwert und einen Grünwert. Das kann man entweder zeilenweise schicken oder abwechseln, wie man das will. Und wenn Sie 444, also oben ist das sogenannte 444, also Sie haben vier Helligkeitspixel, kriegen auch vier blaue und vier rote. Da brauchen Sie 24 Bit für vier Pixel, 24 Byte für vier Pixel. Wenn Sie das 422, dieses Chroma-Sampling haben, Verfahren, da brauchen Sie nur noch 8 Byte für diese 4 Pixel, die Sie darstellen wollen. Also Sie müssen mal so 4 Pixel zusammenfassen. Ein Pixel braucht ein Byte sind ja 8 Bit, so pro Kanal ein Byte. Und wenn ich 4 Pixel habe, brauche ich 3 mal 8 Byte, also meine 24 Byte für die Pixel. Und so, ich will es jetzt, ist auch egal, wie man es ausrechnet. Wichtig ist, wenn Sie 422 benutzen, haben Sie eine Kompression von 1 zu 3. Das sehen Sie vielleicht ganz gut, dass Sie ja zwei Drittel der Informationen wegschmeißen, weil Blau und Rot jeweils sich verdoppeln. Und wenn Sie 411 oder 420 haben, also die untere Reihe, da haben Sie sogar ein Verhältnis von 1 zu 4. Das kann man vielleicht unten bei dem 411 ganz gut sehen, da Sie ja in den Farbkanälen jeweils irgendwie nur noch ein Viertel der Informationen brauchen, kommen Sie auf 6 Byte für 4 Pixel, die Sie benötigen. Also 1, 2, 3, 4 für die 4 Graukanäle und nochmal 2 Byte für die beiden Farben. Das sind 6 Byte anstatt 24 Byte da oben, die Sie benötigen für 4 Pixel. Also das ist eine deutlich höhere Kompression von 1 zu 4. Also da verlieren Sie aber Farben, die kriegen Sie auch nie mehr wieder. Man geht aber davon aus, als das menschliche Auge sieht das sowieso nicht, weil Ihre Farbauflösung viel geringer ist als die Helligkeitsauflösung. So, ist das soweit klar? Ohne dass Sie jetzt die Rechnung im Einzelnen, das können Sie nachrechnen, wenn Sie wollen, oder Sie sehen es hier eigentlich ganz gut. Das können Sie bei so einem JPEG-Algorithmus auch angeben. Bei den etwas besseren können Sie sagen, wie sieht das Chroma-Subsampling aus? Machen wir 420 oder 411 oder 422? Das ist auch die Qualität gerade bei Digitalkameras. Ist halt die Frage, wie alle arbeiten mit diesem Verfahren und schmeißen Farben weg. Es gibt praktisch keine, außer die Red und diese hochauflösenden Kameras, die jetzt so in dem im Kinobereich eingesetzt werden, gibt es keine Kamera, die Ihnen die kompletten Farbinformationen mitliefert. Also die meisten arbeiten irgendwo im 420-Bereich, manche auch 422. Das hat dann den entscheidenden Nachteil, dass Sie kaum noch bearbeiten können. Also sobald Sie hingehen und sagen, ich will jetzt hier mal die Kontraste erhöhen oder ich würde gerne irgendwie mehr Blau aus dem Bild haben, so Color Grading es soll oder mehr Grün oder so, dann haben Sie überhaupt nicht die Farbinformationen und dann sieht man schon die ersten Artefakte. Sodass gerade im Kinobereich man mit 444 Kameras arbeitet und die sind super teuer, weil die unglaubliche Speicher, die produzieren ja unglaubliche Datenmengen, allein dadurch, dass sie keine Farben wegschmeißen und die müssen sie entsprechend schnell auslesen können und auch entsprechend schnell speichern können und das treibt den Preis dieser Geräte in die Höhe. Aber das ist ein Qualitätsmerkmal von digitalen Kameras, ob Fotoapparate oder Filmkameras. Welches Chroma-Subsampling haben die drauf und kann man es unterschiedlich einstellen? So, also wir haben Farben weggeschmissen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Angelegenheiten der diskreten Cosinus-Transformation. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Mit der diskreten Cosinus-Transformation nehmen wir bei JPEG ein Pixelquadrat von jeweils 8 mal 8 Bit. Das sind die Blöcke, die Sie dann in den hohen Kompressionen auch wieder sehen. Und das bewerten wir bezüglich seiner Ähnlichkeit mit Basisfunktionen. Also wir schauen uns an, ist vielleicht nicht der richtige Einstieg, diese Folie. Wir fangen mal hiermit an. Also das ist zwei Folien weiter. Wenn Sie irgendein Bild haben, dann können Sie, das ist das Rechte, das sind so die Basisvektoren, die kann man sich vorstellen. wenn ich ein Bild, so ein 8, also Bild meine ich jetzt immer nur 8x8 Pixel, also 64 Pixel großen Bildausschnitt habe, dann kann ich sagen, oben links der Pixel, der ist schwarz. Und wir gucken, wir gucken uns jetzt auch keine Farben mehr an, wir gucken uns jetzt nur Grauwerte an. Wir haben ja drei Kanäle mit jeweils 8 Bit, also wir können sagen, für jeden Kanal machen wir das, was jetzt kommt. Also wir haben eigentlich nur ein Grauwertbild in der Größe von 8x8 Bit, so wie hier auf der Folie, wie Sie das sehen können. So, wenn ich jetzt das rechte, das wäre so eine Basis, dann kann ich sagen, der Pixel oben links, der hat einen Grauwert von 0 bis 255. Der zweite Pixel, also der oben links und rechts daneben ist, der hat wieder einen eigenen Grauwert. Insofern kann ich mir, also das kann ich für jeden Pixel, gehe ich das durch, und bei 8x8 habe ich genau 64 Pixel und jeder Pixel hat einen Grauwert. Soweit waren wir bislang immer. Wir können uns das aber auch vorstellen, indem ich diese einzelnen Blöcke nehme, mit irgendeinem Wert multipliziere, nämlich dem Grauwert, und übereinander addiere. Dann komme ich, oder wenn das, nehmen wir an, das sind ideale Overlay-Folien, Overhead-Folien, die schneide ich alle aus klein, lege die übereinander, sodass die Folien kein Licht schlucken, und dann habe ich mein fertiges Bild. Können Sie dem folgen? Ist noch, glaube ich, ganz verständlich. Und das kann man sagen, sind sogenannte Basisvektoren. Das ist die gleichen Basisvektoren, die man im Vektorraum hat. Das ist halt ein zweidimensionaler Vektorraum, und das ist eine Basis, die besteht aus 64 Basisvektoren. Das Interessante daran ist, und jetzt auch erstmal Überraschende, es gibt auch andere Basisvektoren. Bei denen funktioniert das nämlich auch. Und das sind die auf der linken Seite. Wie heißen, jetzt gehe ich eine Folie zurück. Die Basisvektoren der diskreten Kosinustransformation können Sie sich folgendermaßen vorstellen. Der oben links, das ist einfach eine Fläche. Vielleicht sagen wir mal, das ist die 1, das Weiße. So, und wenn Sie jetzt nach rechts gehen, in der oberen Zeile, dann sieht es so aus, als würden Sie auf einen Kosinushügel von oben drauf gucken. Also schwarz ist minus 1, weiß ist 1, und wenn Sie von oben drauf gucken, geht es, Sie haben so einen halben, habe ich mal irgendwo einen Kosinus hier? Nee, habe ich leider nicht. Sie haben so einen halben Hügel, der nach unten geht. Wenn Sie weiter nach rechts gehen, dann erhöht sich die Frequenz. Also dann haben Sie einmal ins Tal gehen und einmal wieder am Berg ankommen. Das vierte von oben, nicht obere Reihe, das vierte ist einmal runter, wieder hoch und wieder einmal runter. Und dann geht es immer weiter, und das Ganze halt in ziemlich groben Abschnitten. Sie haben ja nur 8 Schritte, deswegen ja auch eine diskrete Kosinus. Also diskret heißt ja in klare Abschnitte eingeteilt. Dass die obere Zeile, die linke Spalte ist ganz ähnlich, nur wölbt sich diese Kosinuswelle Ihnen da entgegen. Also oben ist, fangen Sie oben an, das ist wie so Achterbahnfahren, nicht? Sie fahren jetzt einmal ins Tal. Im dritten von oben fahren Sie einmal ins Tal, kommen wieder am Berg an. Im vierten fahren Sie einmal runter und wieder hoch und wieder runter. Und bis Sie dann ganz unten sind, da geht es immer hoch, runter, in ziemlich brutalen Schritten. Aber was will man machen, wenn man nur 8 Schritte zur Verfügung hat? So, das sind die beiden Basisreihen, also die obere Basiszeile und die linke Basisspalte. Und die addieren Sie jetzt zusammen, oder beziehungsweise die multiplizieren Sie miteinander, sodass also dieser untere Wert entsprechend, wenn Sie das übereinander legen, kommen dann diese Mischformen raus, die Sie dort sehen. Können Sie dem folgen? Also wie diese einzelnen Basisfunktionen entstehen. Und das, was jetzt das Interessante ist, das kann man einfach beweisen. Hier unten sehen Sie dann auch die mathematische Formel, ohne dass Sie die jetzt im Einzelnen reproduzieren müssen. Sie können aus einem Bild, vielleicht nehmen wir hier dieses, Sie haben die Picture Matrix und dann haben Sie die Koeffizienten. Das ist die, Sie nehmen aus diesem Foto, nehmen Sie einen 8x8 Pixel Block raus aus dem RGB-Bild. Konvertieren den in YCRCB oder YUV, also in diesen anderen Raum, und schmeißen dann noch Farbinformationen weg, haben dann also drei Kanäle und setzen die jetzt kanalweise, also pro Kanal haben Sie ja 8 Bit, nehmen wir jetzt nur den Helligkeitskanal, vergleichen Sie jeden dieser 8x8 Blöcke mit diesen Basisfunktionen und kriegen dann eine neue Matrix für die Helligkeit raus. Also Sie haben hier die Picture Matrix, sieht so aus. Sie haben für jeden Bildpunkt haben Sie die entsprechende Helligkeit. Und am Ende, nach der DCT, haben Sie diese Koeffizientenmatrix, die Ihnen sagt, mit welchem Wert muss ich die linke obere Basisfunktion multiplizieren und dann die zweite und die dritte und die vierte. Ups, Moment. Muss ich die multiplizieren und dann übereinander legen, um mein Ausgangsbild zu haben. Das ist auch verlustfrei. Sie können halt jedes Bild mit den rechten, mit diesen Basisvektoren darstellen oder mit den anderen. Das ist im Grunde genommen egal. Da verlieren Sie auch nichts dabei. Es hat aber einen entscheidenden Vorteil. Das sehen Sie vielleicht hier schon. Also das obere, diese oberen linken Basisvektoren, die kann man auch schön auseinanderhalten. Die sind für das Auge gut zu unterscheiden. Je weiter Sie nach unten rechts kommen, desto feiner werden die Strukturen. Also unten rechts, das sieht irgendwie so diffus grau aus. Das ist genau der Vorteil. Die sind so fein, die Strukturen, dass Ihr Auge die aus je nach Entfernung nicht mehr vernünftig auflösen kann. Und da setzen wir dann später an und sagen, dann schmeißen wir die doch einfach weg. Wenn das Auge die sowieso nicht sieht, diese feinen Strukturen oder nur so einen diffusen Grauwert sieht, dann brauchen wir die auch nicht mehr. Und wir kümmern uns nur um diese oben links, um diese Teile. Und das ist der entscheidende Vorteil von der DCT, dass Sie die wesentlichen Bildinformationen an einer Stelle haben. Das haben Sie bei diesen Basisvektoren nicht. Da ist jeder Punkt irgendwie gleichwertig zu den anderen. Bei der DCT sind die Hauptinformationen oben links. So, und das können Sie dann hier sehen, wie man es berechnet. Also hier sind in dieser Formel sind dann jeweils diese Basisvektoren. Sie sehen, da haben Sie diese Kosinuswerte, die Sie miteinander multiplizieren. Und da entstehen dann die Basis. Also in der Summe stehen diese Basisfunktionen. Und die werden mit der entsprechenden Helligkeit an der Stelle gewichtet. Also so berechnet sich das. Es ist gar nicht so schwer, aber ich will jetzt gar nicht in die Mathematik hier eingehen. Ja, wichtig ist, Sie haben, und das müssen Sie verstehen, Sie kommen von dieser Picture Matrix, in der jeder Eintrag in der Matrix einen Helligkeitswert darstellt und in unserer Grafik hier eine Multiplikation mit den Standardbasisvektoren. Das ist sozusagen diese Matrix. Und nach der DCT kriegen Sie einen Multiplikationskoeffizienten für die DCT-Basisfunktion. Wenn Sie die übereinander legen, entsteht interessanterweise das gleiche Bild oder dasselbe Bild wie vorher. Ist Ihnen das klar? Einigermaßen? Also das ist der Kern der DCT. Wenn Sie das verstehen, haben Sie den ganzen Rest auch verstanden. Wichtig ist, das macht man pro Kanal, also nicht, die Frage ist, wo ist die Farbheit? Es gibt hier keine Farben, wir gucken uns nur Helligkeiten an oder irgendwie Koeffizienten von Farbkanälen, aber man kann die alle als Graubild darstellen. Also wir müssen das dreimal pro 8x8 Block machen. Also wenn Ihnen das nicht klar ist, wie gesagt, also versuchen Sie das nachzuvollziehen, das ist so der Kern der Geschichte, ist dieser Übergang von der räumlichen in diese Frequenzdarstellung. Immer noch verlustfrei. Was wir bislang verloren haben, sind nur Farben, weil wir gesagt haben, wir machen dieses Chroma-Subsampling. Aber der Übergang von der einen zu der anderen ist verlustfrei der Darstellung. Und der Verlust entsteht an der nächsten Stelle. Bei einem Pixelquadrat von 8x8 Pixeln werden mit der diskreten Kosinustransformation 64 Ähnlichkeitskoeffizienten gemessen. Das ist Ihre DCT-Koeffizientenmatrix und die jetzt die Mittelsdivision durch gewählte Quantisierungskoeffizienten interpretiert werden. Also jeden dieser Werte, sagen wir, der linke obere, der ist so und so wichtig oder der rechte untere, der ist unwichtiger. Und da steckt jetzt die Forschung drin, dass Sie sagen, welche Frequenzen sind eigentlich wichtig und welche sind unwichtig. Und dividiert wird komponentenweise, also da ist diese minus 415 geteilt durch 16 ist minus 26 und so weiter. Da kommen diese Zahlen zustande. So, Sie dividieren das komponentenweise und die werden die Mittelsdivision durch gewählte Quantisierungskoeffizienten so interpretiert werden, dass in Anpassung an die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit hohe Frequenzen geringer gewichtet werden als Tiefe. Wer spricht hier von Frequenzen? Wenn Sie diese Basisvektoren sehen, dann kann man sagen, oben links, das sind die tiefen Frequenzen, da bewegt sich nicht viel. Und unten rechts sind die hohen Frequenzen, da bewegt sich viel. Also der Kosinus schlägt da etwas nervöser aus. Und auch in der Multiplikation hat man dieses typische Schachbrett. So, und das sind die hohen Frequenzanteile. Und ähnlich wie Ihr Ohr auch verschiedene Frequenzen hört, kann Ihr Auge Frequenzen im Raum auflösen. Und je näher Sie an das Bild kommen, desto besser ist es, weil es gibt halt eine bestimmte Detaillierungsstufe, die Ihr Auge auflösen kann. Und alles andere verschwimmt dann. Wenn Sie Brillenträger sind, ist es ganz fantastisch. Nehmen Sie die Brille ab, dann sehen Sie nur noch so diffuse, je nachdem, ob Sie kurz- oder weitsichtig sind, muss man sagen. Aber Sie sehen dann eigentlich nur noch so diffuse Grauwerte. Und diese diffusen Grauwerte, das liegt dann daran, dass Ihr Auge, also das derartig mies dann nur noch auflöst, je nach Kurzsichtigkeit, dass man überhaupt keine hohen Frequenzen mehr sieht. Man sieht dann immer so einen Mittelwert, kann man sagen. Das ist das, was hier als DC-Wert bezeichnet wird, also der durchschnittliche Grauwert. Das ist der oben links, das ist diese einfarbige Fläche, das ist die allerwichtigste. Das gibt Ihnen zumindest mal diese Grundstimmung an Und das ist das, was Sie ohne Brille dann für diese Flecken sehen können. So, deswegen spricht man von Frequenz. Also dass die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit hohe Frequenzen geringer gewichtet werden als Tiefe, bis hin zum durchschnittlichen Grauwert. Und das Schöne bei der DCT ist, die tiefen Frequenzen sind oben links, die hohen gehen nach unten rechts. Und jetzt sehen Sie schon an der Quantisierungsmatrix, je weiter Sie nach unten rechts kommen, desto höher werden die Zahlen dort. Das heißt, wir gewichten einfach diese hohen Frequenzen geringer als die anderen. Die Quantisierung, und nur die ist es, die entscheidet bei ansonsten gleichen Parametern über die Qualität des Verfahrens. Hierbei unterscheiden sich verschiedene JPEG-Implementierungen und erst hierbei entstehen die richtigen Verluste. Also wir haben die Farbverluste, die nehmen wir erstmal so hin. Aber Sie können dieses Verfahren auch auf ein 444-Bild anwenden, also wo keine Farbverluste da waren. Aber hier unterscheiden sich die Verfahren und hier müssen Sie diese Matrix, das würfelt man nicht aus oder sagt, boah, hier nehmen wir mal 130, 110 und so. Das können Sie machen, dass Sie so mal so Pi mal Daumen gehen. Sie können aber auch einfach messen. Sie gehen mit 10 Leuten ins Labor und fragen, okay, wie gut kannst du das auflösen? Wie ist es jetzt? Wie ist es hier? Und dann gewichten Sie entsprechend und sagen, okay, diese Frequenz ist für Menschen jetzt weniger interessant. Oder Sie analysieren pro Bild, sind irgendwie horizontale oder vertikale Frequenzen notwendig. Also das können Sie beliebig weit treiben. Was dann dazu führt, dass es unterschiedliche Implementierungen des Kompressionsalgorithmus gibt. Denn was Sie hinterher haben, ist ein JPEG und das dekomprimieren alle gleich. Aber es ist dann nicht egal, ob Sie eine Kamera von dem oder jenem Hersteller kaufen, wenn das JPEG-Verfahren darin unterschiedlich ist. Hier unterscheiden sich verschiedene Implementierungen. Verluste können in Schritt 3 und 5 auftreten. Bei verlustfreien Verfahren müssen diese Schritte vermieden werden. Also Sie können ja auch sagen, ich quantisiere überhaupt nicht, ich lasse diese Matrix bestehen. Dann haben Sie aber auch also im Prinzip keine Kompression erreicht. Hier sehen Sie es nochmal, Auflösung aus diesem Auto. Sie haben diesen kleinen 8x8-Block und das macht man immer, man geht in diesen 8x8-Bit-Block und holt sich jetzt einen Farbwert. Also wir holen jetzt mal keinen Helligkeitswert, sondern einen Farbwert. Also wir haben ja drei Kanäle, Y, CR, CB. Einen davon nehmen wir und haben dann die entsprechenden Farbwerte. Das ist die Value Matrix und dann haben wir hier schon die DCT-Koeffizienten, die nach der Quantisierung vorliegen. Und jetzt sehen Sie, es sieht ganz spannend aus, es gibt fast nur Nullen. Es gibt so in den höheren Frequenzbereichen gibt es so ein paar, so die 44, eine 12, eine minus 1. Und da ich aber brutal quantisiert habe, also dividiert durch die Matrix, die man hier in diesem Bild nicht sieht, bleiben jede Menge Nullen übrig. Und Nullen heißt, wenn ich die richtig anordne, kann ich die Lauflängen kodieren, kann ich auch weglassen. Also ich kann auch sagen, alle Zahlen, die du nicht kommst, sind halt Nullen. Also nimm es einfach, lass es einfach weg. Und da entstehen dann, deswegen kommen wir auf diese Werte von irgendwie 100 zu 1 an Kompressionsgröße, weil Sie ja jede Menge Pixel hier weglassen können. Der Preis, den Sie bezahlen, sind natürlich Überschwingungsartefakte im Visuellen. Das sehen Sie, das ist immer an diesen Kontrastgrenzen, deswegen entstehen da auch die Verluste. Das passiert dann, wenn Sie von 0 zu 1 gehen. Wenn Sie das nur noch mit ganz tiefen Frequenzen annähern können, dann entsteht nach oben so ein sogenannter Überschwinger. Das heißt, Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, ganz schnell umzuschalten, sondern Sie können nur ganz langsam umschalten von einem zum anderen, weil Sie ja nur die tiefen Frequenzen da drauf addieren und die anderen haben Sie alle ausgenullt. Und dann sehen Sie jetzt zum Beispiel bei dem E, wenn Sie das vergrößern, können Sie in dem rechten Bild, wenn Sie draufschauen, noch diese Kosinuswellen sehen. Also diese Basisfunktion können Sie da sehen, die sind zwar ein bisschen abgeschwächt, aber wenn man von oben drauf schaut, gerade an dieser horizontalen Grenze, können Sie noch sehen, okay, da wurden halt Basisfunktionen multipliziert und die höheren, die das wieder geglättet hätten, die wurden hier einfach weggelassen. Und aber auch an den anderen Bereichen, Sie sehen immer rundherum, um diese Kontrastgrenze, sehen Sie immer dieses feine Gekrisselte, was Sie beim Film dann später auch sehen werden, weil das der gleiche Algorithmus ist. Dass Sie immer bei hohen Kompressionen, was dann heißt schnelle Übertragungszeit, Sie können es auch auf dem Handy sehen und auch irgendwie, wenn Sie nur in der U-Bahn sitzen und so, da muss man ja dafür sorgen, dass möglichst wenig Daten übertragen werden. Das heißt wiederum hohe Kompressionen und das heißt sichtbare Überschwinger. Kompression, entweder starke Blockbildung, manchmal fallen Blöcke aus oder zumindest, wenn sich was bewegt, bleiben so geisterhafte Schatten zurück. Das ist der Preis, den Sie zahlen, immer. Zumindest bei JPEG und den diskreten Kosinustransformationsalgorithmen. Es gibt, mal gucken, die Zeit haben wir glaube ich nicht mehr, es gibt da noch andere Verfahren, aber die das so ein bisschen vermeiden, aber wenn sie Frequenzen weglassen, irgendwann sieht man es natürlich. So, ganz zum Schluss kommt jetzt noch die Zickzack-Kodierung. Also Sie nehmen Ihre dividierte Matrix, wo jetzt nur noch diese Gewichtungen der einzelnen Faktoren drinstehen. Also Sie haben erstmal Ihre Gewichte, die werden wegquantisiert. Jetzt müssen wir die sinnvoll zusammenfassen und dann nimmt man die Zickzack-Kodierung. Im Grunde genommen reihen Sie Ihre Zahlen eine nach dem anderen auf, aber nicht von links nach rechts und oben nach unten, sondern eben im Zickzack, sodass Sie aus dieser Matrix unten diese Kette haben an Zahlen. Und das, der Vorteil dieser Kette ist, da tauchen irgendwann nach hinten tauchen die ganzen Nullen auf. Also Nullen, die hier unten rechts sind, die sind in der Bitstring, also in dieser Reihung da unten, alle auf der rechten Seite. Und da mache ich dann eine Lauflängenkodierung und eine Huffman-Kodierung auch noch drauf und dann sind wir durch. So, was wir also haben, 24 bis 64 Bit pro Pixel im Original werden bei verlustfrei, und verlustfrei heißt in dem Fall nicht sichtbaren Verlusten, auf die Hälfte eingedampft, 12 Bit pro Pixel. Da sind schon Verluste, aber die sind überhaupt nur messbar und nicht sehbar. Wenn Sie 2 bis 8 Bit pro Pixel haben, usually indistinguishable from the original, sufficient for the most demanding applications. Also 1 bis 12 bis 1 zu 3 an Kompression ist in der Regel ununterscheidbar vom Original. Das ist das, was Ihre Fotokamera liefert, wenn Sie ein Bild geknipst haben, im Vergleich zum TIFF, was Sie auch haben könnten. Wenn Sie 1 zu 25 bis 1 zu 12 komprimieren, also irgendwas zwischen 0,75 bis 2 Bit pro Pixel, haben Sie immer noch Excellent Quality und darunter Good bis Very Good. Also das sind natürlich Werbesprüche. Moderate to Good Quality, was in der Regel heißt, also eigentlich unbrauchbar, so wie bei diesem. Da unten haben Sie auch so 1 zu 100 bis 1 zu 200. Also das würde ich nicht als Moderate to Good, sondern Insufficient bezeichnen. Aber dann können Sie ungefähr einstellen. Und es gibt ja meistens bei JPEG diesen Regler, also hohe Kompression oder geringe Kompression. Damit stellen Sie im Grunde genommen nur ein, welche Quantisierungsmatrix wird benutzt, um hinterher die Bilder oder die Koeffizientenmatrix zu reduzieren. So, das überspringe ich aus Zeitgründen. Also es gibt verschiedene Modi, sequentielle, progressive etc. Also wie Sie es dann kodieren und dekodieren. Hier sehen Sie es vielleicht noch, den hierarchischen progressiven Bildaufbau, von dem ich ja schon öfter gesprochen habe. Sie haben wenn Sie 3 Kilobyte empfangen, dann empfangen Sie einfach, sagen wir mal, nur die oberen 3 Werte aus jeder Matrix. Also das ist irgendwie der Grundfarbwert oder der Grundgrauwert und bei 3 Kanälen dann ein Grundfarbwert und vielleicht so 2 einfache Strukturen. Und je mehr Sie empfangen, desto stärker komplementieren. Sie haben ja diese Zickzack-Kodierung. Sie empfangen halt aus jedem Block immer nur so die ersten Werte. Und je mehr Daten Sie empfangen, desto feiner können Sie die Datei dann aufbauen. Das ist der sogenannte hierarchisch-progressive Bildaufbau, sodass Sie schon sehr früh sehen können, was ist es für ein Bild überhaupt. Und dann im Laufe des Ladevorgangs den Rest empfangen, und wenn, wie beim Film, Sie gar nicht die Zeit haben, noch länger an diesem Frame zu laden, weil jetzt erst in der nächste Frame kommen muss, dann brechen Sie einfach ab und dann haben Sie diese Blockbildung. Wir hatten leider nicht die Zeit, einen weiteren Frame oder den Frame noch zu präzisieren, deswegen haben wir jetzt an dieser Stelle aufgehört und schicken schon mal den nächsten, damit zumindest eine flüssige Bewegung sichtbar ist. So, und als letzte Folie noch das JPEG 2000-Verfahren, was es gibt. Also was auch eingesetzt wird in Digitalkino oder also manche arbeiten dann mit Second Life arbeitet. Also es gibt so ein paar Anbieter, die mit JPEG 2000 arbeiten. Arbeitet nicht mit Cosinus-Transformationen, sondern mit sogenannten Wavelets. Das ist ganz ähnlich, aber doch wieder ganz anders. Also Sie haben auch hier wieder so Basisfunktionen, mit denen Sie es vergleichen, aber die laufen über das ganze Bild und nicht über die einzelnen Blöcke, sodass Sie in den verschiedenen Qualitätsstufen nicht so diese klaren Kästchenbildungen haben. Also ist technisch weit überlegen dem JPEG-Verfahren, wird aber nicht eingesetzt. Das ist so ein bisschen wie mit VHS und Betamax. Also es ist zwar technisch da, aber man müsste jetzt das in jeden Browser implementieren und jedes Betriebssystem. Und da müssten alle Webseiten, müssten ja nicht umgestellt werden. Es gibt ja diese Abwärtskompatibilität. Aber man müsste sich irgendwie mehr Mühe geben und es wird irgendwie nicht gemacht. Es wird also im Kinobereich, da wird es gemacht, wenn Sie digitales Kino haben und für diese 2- und 4K-Filmmaterialien, die arbeiten mit JPEG 2000, die Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland arbeiten mit JPEG 2000, also die Bilder, die Sie da machen, und die werden in diesem Verfahren gespeichert. Das sind aber sehr beherrschbare Distributionskanäle und da werden dann solche Standards eingeführt. Warum das so lange dauert, also der Name 2000 sagt ja schon, wann es entstanden ist. Nur es hat also bislang keine Abnehmer gefunden. Vielleicht sind die Leute auch zufrieden und sagen, JPEG reicht halt. So wie mit MP3. Da gibt es ja inzwischen ganz ähnliche, verbesserte Verfahren, aber MP3 hat sich halt irgendwie als Standard etabliert und man ist froh, dass man zumindest da einen Standard hat, den so viele Geräte auch lesen können. Gut, das wäre es. Hier haben Sie nochmal die Begriffe der heutigen Vorlesung oder die wichtigsten Begriffe. Aber Sie werden vielleicht sehen, warum es so wichtig ist, eben weil es als also diskrete Co- oder DCT-Verfahren sind bis heute Stand der Technik. Nicht Stand der Forschung, aber Stand dessen, was es so gibt am Markt. Und alles andere sind so experimentelle, so Wavelet-Transformationen, sind experimentelle Verfahren, die es aber noch nicht an den Markt geschafft haben. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche.